Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Hier diesmal, das ist ja eine Ausnahme mit drei Getränken oder vier Getränken. Ich habe hier mein Wasser mit Zitrone und Grapefruit frisch gepresst drin.
Okay.
Dann habe ich ein Filterkaffee, wo ich schon die Anmerkung bekommen hatte, nachdem ich das irgendwo mal in einer Folge, als wir über Kaffee gesprochen haben, erwähnte, warum ich denn nur Filterkaffee trinken würde. Da sage ich mal ein Hoch auf den Filterkaffee. Ein Hoch auf Filterkaffee und ein Hoch auf simple alte Spiele, weil da habe ich auch einige Kommentare für bekommen.
Wir haben auch den Kommentar für den Kaffee, haben wir auch lobend bekommen, dass das gar nicht so ungesehen, gerne nicht so, wie nennt man das denn? Dass man das gar nicht so uninteressant fand, die Kaffeediskussion.
Das stimmt. Und dann habe ich hier noch ein, da bin ich ja ein ganz großer Fan, ein 0-0-Bier. Also so Bitburger 0-0. Ich trinke ja gar keinen
Alkohol. Werbung.
Du ja, glaube ich, auch nicht.
Ich trinke keinen Alkohol, nee. Ich trinke aber tatsächlich gerne
aber
die
den
nordischen
Geschmack
Biere.
Von Bier.
Ja, ich auch.
Ich liebe herbe, nicht süße Getränke mit Kohlensäure.
Und jetzt hast du trotzdem das Bitburger 0,0. Das verstehe ich dann nicht.
Wieso?
Ja, weil das total süß ist.
Na, das ist süß. Nein, also ich meine ja als Gegenentwurf zu Fanta Cola Sprite.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist ja süß.
Ich wollte jetzt ein bisschen den ketzerischen Kommentar geben, weil ich tatsächlich nur die nordischen Pilzsorten sehr gerne mag. Ja, also die alkoholfreien.
Nobody is perfect. Apropos Nobody is perfect, da fällt mir eine Anekdote ein. Ich erinnere mich an die Folge, wo der Michael zu Gast war. Nicht nur die Weihnachtsfolge, sondern davor. Und da sprach der Michael über Pixies. Mhm. Und ich habe vor meiner Pixies-Partie habe ich noch gedacht, Mensch, der Simon und ich, wir sind uns in letzter Zeit oft ein und derselben Meinung. Wir sind uns oft einig.
Mittlerweile, komischerweise, ja.
Ja. Und dann habe ich Pixies gespielt und habe mich gefragt, what's wrong with you?
What's wrong with you, würde ich eher sagen.
Ich fand das richtig gut. Wir haben eine Partie tatsächlich gespielt, aber fand das eigentlich für so ein Spiel super. Also wir werden es nicht in der Gespielfolge besprechen, denke ich, aber fand das super kurzweilig und strategisch genug.
Ich weiß nicht, wir fanden es komplett belanglos. Also es hatte die Simone auch überhaupt gar nicht gepackt, muss ich sagen. Also es war eher so ein, das war's jetzt. Vielleicht auch einfach zu viel erwartet, weil es halt auch von dem Verlag ist, wo Sea Salt and Paper ja rausgekommen war. Nee, war es das? Oh, jetzt bin ich hier. Ich weiß gar nicht, das wäre jetzt fatal, wenn ich das jetzt. Doch, ist vom Bombix Verlag, doch. Und ich finde Sea Salt and Paper, also da wirst du mir jetzt wohl beipflichten, dass Sea Salt and Paper deutlich stärker ist jetzt als Pixies.
Das ist stärker, ja, das stimmt.
Ich glaube, meine Erwartungshaltung war sehr hoch und es war dann für mich so ein solides Ding.
Ja, aber für 8, 9 Euro, ne? Oder was kostet es 10?
Ja, aber es ist auch, ist eine kleine Packung, das stimmt.
Und ich finde, das spielt sich so schnell hin und du hast trotzdem noch genug. Interessante Entscheidung, also fand das eigentlich sehr cool.
Ja.
Apropos, also, weil du sagst, weil das deine Freundin nicht gut gefunden hat, das ist zu Weihnachten habe ich ein Spiel geschenkt bekommen von meiner Frau. Mhm. Und das finde ich grandios und meine Frau mag es leider gar nicht.
Aber besser als andersrum.
Ja.
Besser, sie schenkt dir ein Spiel, was sie mag und du nicht.
Ja, ich bin da ja immer, ich freue mich ja dann überhaupt, irgendwas zu spielen. Und da sind wir wieder bei Hotel. Meine Frau hat sich auch ein Spiel gewünscht und zwar Risiko.
Ui, jetzt geht der aber wirklich in die Folgen.
Wirklich,
ja.
Ich habe es natürlich gerne mitgespielt. Wir haben heute die erste Partie gespielt, aber nun gut. Ich freue mich ja, wenn die Familie am Tisch sitzt und gemeinschaftlich ein Spiel spielt. Aber wir haben gestern Harmonies gespielt. Wenn du irgendwann Kinder hast und so, dann ist das ist schon. Also
ich kann das verstehen, ja.
Kriegst du ja nicht immer zusammen alle. Und dann halt auch, wir haben am Abend davor wollten wir was spielen und dann dann fängt das ja an, ne? Dann will der eine, der Sohn will das spielen, die Tochter das, ne? Überhaupt erstmal, dass du alle vier an den Tisch kriegst, die einigermaßen mit einem glücklichen Gesicht da sitzen, das ist jetzt nicht so einfach. Und daher freue ich mich dann auch, wenn wir dann Risiko spielen oder Hotel. Aber ich freue mich natürlich mehr, als wir gestern Harmonies gespielt haben.
Das ja, wir haben tatsächlich, wir hatten es ja in der Weihnachtsfolge schon mal so angeteasert, wir haben dann doch was mit dem Bruder von der Simone gespielt und haben doch einiges gespielt. Tatsächlich kam am besten an, ich habe fertig. Das hatte uns der Michael damals empfohlen. Ich glaube, wir haben 10 Partien insgesamt gespielt und für mich ist das Spiel jetzt aber auch durch, muss ich sagen. Also,
weil du alle Karten kennst.
Genau, das Spiel lebt davon, dass du die Karten kennenlernen willst. Da sind viele lustige Sachen drauf. Aber wenn du das jetzt alles einmal gesehen hast, dann ist es halt ein Spiel, was jetzt nicht sonderlich viel Spaß macht, muss man dazu auch sagen. Also es ist so, ist lustig, es trollt dich, es verarscht dich und deshalb sind die ersten Partien wirklich eine tolle Spielerfahrung und danach darf es dann auch weitergehen. So ist mein Eindruck jetzt davon, muss ich sagen. Also es hat schon echt viele Spiele getragen, ne? Also wobei tatsächlich auch manche Partien dann so 2 Züge gehen und dann ist schon vorbei. Manche dauern dann halt 20, manche 50, keine Ahnung. Gibt ja verschiedene Karten da drin. Das ist lustig, aber das wäre jetzt auf gar keinen Fall was, wo ich sagen würde, Spiel des Jahrespotenzial, das nutzt sich schon sehr ab, muss man schon sagen.
Habt ihr an Heiligabend gespielt, am 24.?
Nee, an Heiligabend ist es tatsächlich bei uns immer sehr traditionell. Und am 25. haben wir dann eine mit ChatGPT generierte Weihnachtsedition von Top 10 mit meiner Familie gespielt.
Eine mit ChatGPT generierte? Ja. Also du hast...
Ich habe gesagt, ChatGPT, kennst du Top 10? Ja, kennt er. Habe ich gesagt, dann mach uns doch bitte Vorschläge für Top 10 mit Weihnachtsthema. Und dann waren wirklich schon witzige Sachen dabei, cool. Wie, weiß ich nicht, mache ein Rentier nach, das auf der Suche nach Santa ist oder so. Also das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Also ich war echt begeistert. Und ja, es hat dann schon Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber ansonsten ist bei uns immer sehr eng getaktet. Wie war es bei euch?
Ja, wir haben, ich weiß nicht, ob ich das in einer der ersten Folgen erwähnt habe, aber wir haben mittlerweile seit 4-5 Jahren die Tradition, dass wir an Weihnachten Mensch ärger dich nicht spielen, beziehungsweise eine, ne, Thema Hotelrisiko, jetzt noch Mensch ärger dich nicht. Aber tatsächlich war das irgendwann so die Erkenntnis, dass so diese Bescherung mit den Kindern halt so läuft, die stürzen sich drauf, nach 10 Minuten ist alles vorbei. Und dann hatte ich das so aus meiner Jugend, gab es eine Familie, die haben gewürfelt, zumindest so am Tisch. Ne? Und wer dann die höchste Zahl hatte, darf sich was aussuchen. Und wir haben uns dann irgendwann, haben wir gesagt, lass uns eine Runde Mensch ärger dich nicht spielen, aber ohne rauswerfen. Und dann die Kinder spielen quasi auch zusammen. Ne? Und jedes Mal, wenn ein Kind eine Figur reinbringt, dann darf es sich ein Geschenk nehmen, es auspacken, wir unterbrechen kurz. Und das haben wir damals sogar noch mit dieser, da gibt's vom kleinen Maulwurf, die Sendung mit der Maus, so eine Kindervariante, wo keine Zahlen drauf waren, daher konnten wir es relativ früh spielen. Und das hat sich bis heute gehalten. Und das ist sowas, was wir, glaube ich, also mal abwarten, was Pubertät und so noch uns hier zur Bescherung bringt. Aber das, die Kinder beharren da jedes Jahr auch drauf, ne? Dass das so, also diese Tradition ist.
Ja.
Genau. Und ich mag das auch tatsächlich sehr, ne? Weil das halt wirklich so, also das dauert dann auch die ganze Bescherung, so 2,5, 3 Stunden, das ist ganz entspannt. Und du hast halt auch schon, dann packt einer aus und alle gucken zu, ne? Das
klar,
also dadurch so ein bisschen instrumentalisiert. Also persönlich kann ich das jedem empfehlen mit Kindern oder so, wenn das noch nicht zu spät ist, ja, wenn sie sich schon daran gewöhnt haben, alles aufzureißen, ist vielleicht schwieriger zu implementieren. Aber das fand ich, kann ich 10 von 10.
Ja, wir haben tatsächlich mit Simones Eltern so als Familienaktivität, haben wir jetzt auch so eine kleine Tradition, die jetzt nicht nur am Weihnachten ist, aber wir spielen immer mit den Hitster tatsächlich, weil das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann hatten wir die neue Bayern 1 Version von Hitster verschenkt, ja, und auch direkt mal ausprobiert. Die anderen Boxen haben wir fast alle schon durch. Wir haben auch einmal eine Schlagerrunde machen müssen. Es war wirklich sehr wenig spaßig für mich. Also ich muss ehrlich sagen, da kann ich gar nichts mit anfangen und die sind auch unfassbar schwer einzuordnen, weil Schlager einfach ein Genre ist, wo, ich sag mal, prägnante Sachen, die man aus den Jahrzehnten kennt, auch noch Jahrzehnte später benutzt und verwurstet werden. Also da kannst du auch anhand des Sounds gar nicht so gut erkennen, wann ist es rausgekommen. Was für mich dann super schade ist, weil das macht für mich Hits da aus, weil die Lieder kenne ich alle sowieso nicht wirklich. Aber bei der Bayern 1 Version würde ich sagen, war ganz cool, aber es war wirklich diese typische 80er, 90er, 2000er, ja eher so 70er, 80er, 90er überwiegende Musik. Also es war nicht so viel Neues dabei, das fand ich jetzt ein bisschen schade, weil da bin ich dann tendenziell doch ein bisschen besser drin. Aber an sich werden das so Karten sein, die wir in den ganzen Stapel an Hitster-Karten, die wir irgendwann dann zusammen haben, reinmischen werden und dann passt das auch wirklich gut zusammen.
Ja. Das ist ein krass auch erfolgreiches Spiel, ne?
Das macht doch ja unfassbar Spaß, ja.
Ja, es ist super, ne? Wenn man irgendwie eine Affinität zur Musik hat und die Gruppe da einigermaßen ein bisschen homogen ist, ne? Das vom Musikgeschmack. Ja. Krasse ist, Idee auch, ne?
Also es weckt so Idee, es weckt Erinnerungen, es schürt neue Erinnerungen, es ist, ja, es ist toll. Ne, ich mag es wirklich gerne. Klar, das funktioniert nicht in jeder Runde, aber ich glaube, die, die es mögen, die schätzen es auch sehr dafür.
Ja. Ja. Ich habe über Weihnachten ganz viele Smart Tens verschenkt.
Auch ein sehr gutes Spiel, ja.
Ja, und vor allem auch primär, ne, Geschenke für Nicht-Brettspieler. Und da, glaube ich, kommt das auch immer gut an. Das sind so Hits da und Smart Ten. Das sind so zwei der Spiele, die ich denke, die kannst du immer gut auch Leuten schenken, die sonst wenig mit Brettspielen am Hut haben.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und Quizspiele generell, ich weiß nicht, das triggert ja auch viele an. So ein bisschen das eigene Wissen auf die Probe zu stellen. Ich mag das auch immer sehr gerne, ja.
Ja, apropos Quizspiele, ich habe Schätz it if you can jetzt hier vom Moses Verlag und da war direkt ein Produktionsfehler dabei, waren irgendwie zwei Steine doppelt oder also ne, da waren, fehlten da welche, die man da hinlegen muss, um zu raten und dann kann ich ja vielleicht direkt mal vorbeischauen und hoffen, dass die hier vor Ort, die sind ja hier ansässig bei mir,
um die Ecke,
mir das richtige Material geben können.
Ach, das machen die bestimmt. Das machen die bestimmt.
Da gehe ich von aus, ja.
Ja, wir haben uns heute ja hier nochmal ein letztes Mal, eigentlich zu unserem Geburtstag könnte man schon fast sagen, ne? Weil
Beinahe.
Gibt den Podcast jetzt genau ein Jahr lang, könnte man sagen. Also morgen am Donnerstag, den 2., hätten wir einjähriges Jubiläum und da wollen wir natürlich drauf zurückschauen. Was haben wir in dem Jahr gespielt? Das passt ja auch sehr gut, dass wir zu der Zeit angefangen haben, muss man ja sagen. Was ist denn so auf den Tisch gekommen insgesamt? So ein kleiner Jahresrückblick. Es sind ja auch viele, die jetzt nicht von Anfang an dabei waren beim Podcast und ich würde jetzt auch sagen, die meisten werden auch nicht alle Folgen vielleicht gehört haben. Das ist ja auch vollkommen normal, wenn man mit einem neuen Podcast einsteigt. Das macht aber gar nichts, denn heute gehen wir so ein bisschen auch durch. Was ist so am meisten auf den Tisch gekommen? Was hat sich vor allen Dingen gehalten? Auch das ist ja wichtig, ne? Was haben wir vielleicht in Januar, Februar, März gespielt? Und was ist danach vielleicht dann auch noch tatsächlich sehr viel weiter auf den Tisch gekommen? Und was vielleicht aber auch nicht? Ist aber kein Jahresrückblick, den machen wir nämlich dann in, ja, was sagen wir, 2-3 Wochen, würde ich sagen, wenn es dann darum geht, was sind unsere Top-Spiele? Das ist jetzt nicht der Fall, sondern es geht jetzt wirklich darum, was haben wir so erlebt in diesem Jahr spielerisch, Stefan?
Ja, komme ich sofort zu, aber nochmal kurz ein Jahr, das ist schon krass, oder? Also hätten wir uns, glaube ich, beide nicht gedacht, ne, dass wir ein Jahr durchhalten. Also das ist ja auch nicht immer leicht gewesen. Und nochmal Dankeschön an alle da draußen, die regelmäßig zuhören. Das hilft ja auch, motiviert. Definitiv. Und ist ja auch immer, jede Woche fließt ja doch ein bisschen mehr Zeit rein, auch als nur diese Aufnahme. Ein bisschen Instagram, was auch immer, diese Folgen hochladen. Du schneidest die, bearbeitest die. Und ich hoffe, freue mich aufs zweite Jahr.
Ja, ich freue mich auch richtig. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja nicht mit der Erwartung reingegangen, dass wir jetzt tatsächlich an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind. Da bin ich echt froh, dass uns Leute hören, die uns nicht kennen und das jetzt nicht mal wenige. Das ist für mich immer noch ein bisschen absurd. Woher kennt ihr uns?
Warum tun die das?
Warum machen die das?
Wer will uns zuhören?
Ja, und aber auch das, ich bin aber noch mehr froh darüber, dass es mir jetzt tatsächlich noch mehr Spaß macht als am Anfang. Das muss ich auch mal dazu sagen. Das ist ja meist eher so, man ist gehypt auf ein neues Projekt, man hat Lust und dann bricht so ein bisschen die Motivation ein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Motivation bei uns die ganze Zeit auf dem Peak war, aber es ist zumindest jetzt so, dass ich richtig Bock habe, das weiter mit dir zu machen. Und das ist schon mal was Schönes. Und das ist viel, viel mehr wert als, wir sollten jetzt nicht die ZuhörerInnen beleidigen, ne? Also wir machen das ja hier schon aus Spaß. Ne? Und das finde ich total schön, dass der Spaß daran jetzt nicht verloren gegangen ist, weil ein Jahr ist schon viel Zeit. Wir haben wöchentlich fast eigentlich immer eine Folge rausgebracht, ne?
Ja, ja, ne? Also wir sind auf jeden Fall über 52 Folgen, meine ich, oder? Ziemlich genau
ja.
Da. Irgendwo,
ja, wir sind ein bisschen höher, aber das liegt daran, dass wir ja auch dann in der Zeit der Messe mehr produziert hatten oder mal eine Special-Folge hatten. Zwischendurch hatten wir, glaube ich, auch mal 2 Wochen nichts. Ja, aber jetzt sind wir auch nur noch zu zweit, ne? Auch das muss man dazu sagen. Es ist zwar sehr schade, aber ich finde, wir haben uns gut gemacht. Wir müssen uns ja auch mal auf die
Und wir haben ja immer Schulter hervorragende klopfen. Gäste. Und
das genau, ja das kommt auch noch dazu.
Auch noch etwas, wo ich glaube, ne, was nimmt man sich vor fürs neue Jahr? Also da hatten wir auch mal gesprochen, ne, dass wir sagen, lass uns mal gucken, dass wir da noch regelmäßig mehr Gäste dazu bekommen. Also da freuen wir uns, glaube ich, auch sehr drauf.
Ja. Tolle Szene, macht Spaß, auch immer mit neuen Leuten sich zu unterhalten.
Ja, absolut. Ne? Also generell, ne? Also das ist das beste Hobby der Welt. Also Brettspiele, das ist, und
ja,
da
ist schon schön.
Freizeit zu investieren, ach, ein Traum.
Ja, weil man es in der Regel ja auch nicht alleine macht. Ne? Das ist ja das Schöne. Es gibt ja nichts Besseres als ein Hobby mit anderen Menschen quasi zu teilen und sich darüber auch austauschen zu können. Ne? Also das ist ja auch ein Privileg. Sag mal, ich bin auch, ich schätze auch mein Musikhobby sehr, aber das mache ich halt überwiegend alleine. Klar gibt es mal die eine oder andere Session, die man zusammen macht, aber sich darüber zu informieren und alles, machst du vieles alleine. Und das ist bei einem Brettspielhobby einfach schön, ne? dass man da einfach sich mit Leuten connectet. Und
ja, vor allem in der heutigen Zeit. Ne? Also ja, vor allem, also ich bin ja selber auch, wir sind ja beide auch nah an Videospielen, ne? Und das ist ja immer das Typische, du sitzt vor deinem Rechner dann oft alleine, selbst wenn nicht, ne, ist das immer was anderes, mal wirklich weg vom Bildschirm, wenn man auch noch beruflich, wie ich, den ganzen Tag davor sitzt, ne? Einfach, dass du sagst, du sitzt mit Leuten am Tisch, hast die Interaktion, trotzdem cooles Spiel, mega, mega gut.
Ja, love it. Definitiv.
Simon, willst du mal so starten? Was hast du so gespielt dieses Jahr? Was ist das Spiel, was so besonders hervorsticht?
In der App oder wenn du mich jetzt fragen würdest, 2024?
Naja, das beste Spiel 2024 heben wir uns ja noch auf. Da machen
das
wir
noch
mal
uns
eine
noch
große,
auf, ja?
Große Mega-Folge mit allen, was wir glauben, was genau, die besten Spiele also, 2024 waren. Aber
ich denke, es ist ein Spiel, was ich am häufigsten gespielt habe und auch von der Zeit am häufigsten tatsächlich oder am meisten auf den Tisch gekommen ist, hätte ich jetzt tatsächlich auch so eingeschätzt, ist ein Spiel, über das wir tatsächlich sehr viel im Podcast schon gesprochen haben. Wir haben sogar eine Special-Folge mit dem Tradon gemacht. Grüße gehen raus. Das ist tatsächlich Android Netrunner bei mir. Ich habe es 154 Mal dieses Jahr gespielt. 44 Stunden meiner Zeit sind ungefähr da reingeflossen und das ist schon eine Menge, sage ich mal. Ne?
Das ist eine Menge und ich muss sagen, ich bin da extremst neidisch, dass ihr das Spiel spielen könnt generell, weil ich habe es hier.
Mhm.
Ich weiß, dass ich es gut finde. Ich habe es ja auch 1, 2, 3 Mal gespielt. Mag es ein bisschen mehr sein, aber mir fehlt da eigentlich so dieser Spielpartner, der Bock hat, auf so eine Art von Spiel da mit einzusteigen. Ich habe die ganzen Nissei-Decks, hat ja der Thomas damals immer für mich mitbestellt. Aber ich beneide dich da sehr. Da hoffe ich, dass dieser Zeitpunkt noch in meinem Leben irgendwann kommt, dass ich vielleicht nicht ganz so viele Partien, aber vielleicht mal 20 in einem Jahr da hinbekomme.
Eigentlich müsste es deinem Sohn irgendwann, glaube ich, auch gefallen. Der ist ja im Moment thematisch vielleicht noch so ein paar Jährchen drunter. Ne? Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass so Sci-Fi generell mag er ja schon mal ganz gerne, aber Android Netrunner ist halt auch ein Spiel, bei dem du den anderen so ein bisschen reinlegen kannst und bei dem es viel um sehr große Asymmetrie geht. Und ich finde, das lernt man ja auch immer weiter zu schätzen. Und ich tippe mal, dass irgendwann auch die Zeit kommen wird, wo du das vielleicht mit deinem Sohn spielen kannst.
Ich hoffe. Ich bete zum Brettspielgott, dass der Tag kommt. Ich kann vielleicht einsteigen mit einem Spiel, was bei mir einigermaßen hoch ist. Da sieht man ja übrigens nochmal den Unterschied zwischen uns beiden, wo bei mir 24 Partien sind, das schon relativ viel. Aber ein ähnliches Spiel, das nenne ich mal, das ist nämlich bei mir auf Platz 2, und zwar Star Wars Unlimited, was quasi in Konkurrenz zu dem Android Netrunner steht und welches aufgrund des Star Wars-Themas eben bei meinem eben genannten Sohn auch deutlich erfolgreicher ist. Und das muss ich sagen, das kann ich auch schon mal sagen, das ist für mich ein Spiel, was auch das ganze Jahr über gehalten hat. Ne? Das hat seine Hochzeit natürlich gehabt mit dem Release. Aber das haben wir jetzt gerade auch in den Weihnachtsferien hier nochmal ganz oft gespielt. Da sind jetzt ja auch die neuen Packs rausgekommen. Und
das heißt, du hast dich auch weiterhin versorgt mit neuen Karten.
Ja, aber ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr die neuen Booster-Packs gekauft. Das habe ich ja zum Release gemacht. Sondern jeweils die Starter-Decks. Also es sind ja diese zwei neuen Cycles rausgekommen. Für jedes sind dann, ist so ein, für 30€ kriegst du so zwei Starter-Packs. Und so genießen wir das Spiel momentan halt eben nicht dieser LCG-Teil, sondern ich hatte mir damals dann ja eben so ein paar Random-Decks gemacht und dann haben wir jetzt noch diese vier, sondern das ist ja jetzt Ahsoka und General Grievous, das ist mein Sohn, großer Fan von, rausgekommen. Und das spielen wir halt, ne, da haben wir die Decks so vorgefertigt, also relativ wenig Deckbuilding und dann, ne, nimmt man jeder immer eins raus, spielen wir zwei, drei Partien. Und dann passt das aber auch für dann wieder ein paar Tage.
Ja, ja. Aber witzig, dass wir sind ja auch, ich würde sagen, wir haben die Kurve gekriegt, ne? Am Anfang war es ja dann doch sehr TCG-lastig, ne? Weil eins, wo wir alle drei richtig plötzlich reingestiegen sind und was tatsächlich auf Platz 7 von den Partien her bei mir ist und auch auf Platz 4 von der Zeit, ist tatsächlich Magic gewesen. Was ja, wo man jetzt sagen könnte, im Podcast auch immer so viel diskutiert war, dass es mir irgendwann auch selber auf den Keks gegangen ist. Und wo ich tatsächlich auch so ein bisschen jetzt abgeschworen habe von. Also ich habe ja auch gedacht, komm, eigentlich könntest du alles verkaufen, so. Das ist viel Geld, was jetzt bei dir rumliegt. Du hast eh nicht mehr so den großen Spaß daran. Das lag unter anderem daran, dass wir es einfach viel gespielt haben. Es liegt aber auch daran, dass das Konzept so ein bisschen schon auch angestaubt ist, also es ist jetzt nicht mehr das allerneueste Mana-Design und so weiter, es ist schon ein bisschen glücksabhängig.
Du redest und jetzt dazu, von dem Zweispieler-Magic oder
Commander,
dem Commander?
Dem Commander, ja. Und das liegt auch daran, dass ich auch ein paar Partien hatte mit im Multiplayer, weil ihr mich ja dazu ein bisschen überredet habt und gesagt habt, nein, Multiplayer ist ja mega geil. Und ich da ein paar Runden hatte, wo wir tatsächlich auch 3 Stunden dann gespielt haben, wo ich dann einfach dachte, nee, das trägt es jetzt nicht, wenn ich 3 Stunden lang einfach nicht die richtigen Karten ziehe. Und dennoch habe ich die Sachen noch zu Hause. Ich möchte trotzdem erstmal so ein bisschen noch trotzdem sagen, ja, es reicht auch. Aber nächstes Jahr kommt eine kommen SpongeBob-Commander-Decks raus. Und da gehe ich auf jeden Fall rein. Allein vom Thema her, du merkst, ich bin auch einfach zu überzeugen, ne? Aber
Übrigens, Magic ist mein zeitlich meistgespieltes Jahr dieses Jahr.
Dachte ich mir schon.
Und ich würde ja da auch nochmal widersprechen, weil für mich ist Magic Commander eines der coolsten Erlebnisse überhaupt. Also auch dieses Jahr, die Entdeckung davon, die Runden, die wir da hatten, da waren so epische große Runden dabei. Das hat halt auch so viel mit Konflikt zu tun, mit Table Talk, der und so weiter. Und das hat mir in all den Jahren, die ich da in dem Hobby jetzt drin bin, hatte ich in der Form nie / selten. Und das ist etwas, also wenn Magic allein wäre, ich so für mich der Grund, wenn es morgen keine neuen Brettspiele mehr geben würde, für den Rest des Lebens, würde ich mir keine Sorgen machen, weil ich immer happy wäre, Magic Commander zu spielen. Ich habe es tatsächlich aber auch nicht mehr gespielt seit der Zeit. Also ich hatte wirklich auch
krass, diese, ne?
Ja,
das aber warum dann, nicht? Haben die Runden nicht mehr stattgefunden?
Doch. Das, also ja, jein. Also tatsächlich ist es, wie es so oft ist im Leben, wenn ich mich nicht drum kümmere, kümmert sich keiner drum. Und dann, das hat tatsächlich auch mit dem Podcast hier zu tun. Ne? Also das ist so etwas, was mir von meinem Spielverhalten auffällt, ist, dass ich dann, also zweierlei, das hat mit dem Podcast zu tun, dass ich sage, okay, ich will jetzt auch wieder was Neues haben. Ne? Dann haben wir unsere Gespielt-Folgen, wo ich dann denke, okay, gut, musst du auch mal wieder hier liefern.
Was eigentlich nicht so sein sollte. Ne?
Ja, aber mir ist das auch jetzt wieder aufgefallen, ne? Dass ich dann denke, okay, wir machen ja nur Spiel des Jahres-Folge und was fehlt mir eigentlich noch auf meiner Liste? Ne? Und dann ist es tatsächlich so, dass ich jetzt denke, okay, ich würde jetzt gern ein Troyes spielen. Was ich jetzt angefangen habe und denke ich mir aber, ja gut, das habe ich ja schon jetzt, spiel doch mal hier dieses neue Eurogame, was du noch von der Messe hast. Und da beeinflusst mich das schon sehr stark.
Würdest du sagen, dass dich der Podcast da mehr beeinflusst, als wenn du einfach so einen FOMO Pile of Shame Ding hast?
Ich hatte das tatsächlich bei mir
immer schon gewesen, dass ich denke, ja, ich mag das, aber also mein Spielverhalten hat sich tatsächlich null verändert. Würde ich sagen. Also,
ja, gut für dich. Also bei mir auf jeden Fall. Bei dir würde ich aber sagen, du spielst so viel.
Ja, das wird wahrscheinlich
da hast du
das
auch sein. Einfach auch alles abgedeckt. Bei mir ist ja die Spielzeit immer deutlich selektiver.
Ja.
Aber ich habe auch diesen generell dieses natürliche, dass ich möchte auch gern was Neues spielen. Ne? Also irgendwann, also ich, das haben wir glaube ich beide, ne? Dass wir sagen, ich freue mich aufs neue Spiel, ne? Sich die Regeln anzueignen und dann da reinzugehen. Und hatte halt wirklich auch da diese Hochphase, wo Magic gespielt haben. Aber kannst nach wie vor Magic Commander, finde ich immer hervorragend. Aber
also wenn
halt
dich jemand jetzt fragen würde, würdest du sagen, ja komm, wenn ich Zeit finde.
Ja, absolut, absolut. Und ich hätte immer Bock drauf. Ne? Also das ist gegeben.
Ich glaube, das liegt auch vollkommen dran, mit wem du spielst. Ne? Nicht, dass ich jetzt mit schlechten Leuten gespielt habe. Du weißt, ich war auch schon mal in so einem TCG-Shop und habe da mit fremden Leuten gespielt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich denke, es liegt schon auch daran, mit wem du spielst, was du für Hausregeln hast, wie sollen die Decks aussehen, wie tief gehen die anderen auch in die Materie ein, weil ich denke, wenn du auf einem ähnlichen Niveau spielst, kann das auch tatsächlich ganz cool sein. Ne? Und wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht komplett raus, aber ich muss auch sagen, dass es mich jetzt auch nicht mehr so reizt wie vorher und dass erstmal diese Magic-Phase bei mir tatsächlich auch vorbei ist. Und ich da auch gar nicht so schade, dass ich das gar nicht so schade finde. Ja.
Übrigens plus eins, ne, das hängt sehr stark davon ab, mit wem du spielst. Und ich hatte nicht nur coole Erlebnisse. Ne? Wir hatten auch mal eine Partie, wo dann jemand mit seinem krass übertriebenen Deck für 1.000 Euro kommt, was ja nicht immer ausschlaggebend ist, aber wo dann der Spielspaß deutlich geringer ist, weil dann irgendwann, okay, alles klar, jetzt Spiel vorbei und eigentlich konnte man jetzt relativ wenig dran machen. Und da muss man halt gucken, ne? Dann gibt es auch bei Magic, glaube ich, auch die Leute, die sagen, ja, bin ich fein mit, ne? Passt für mich auch, ne? wenn das so ist. Und ich fand tatsächlich oft die Partien am interessantesten, wo wir diese fertigen Decks gekauft haben. Ne? Also es gibt ja immer diese Themendecks.
Muss ich halt darauf einigen, ja.
Genau, und dann sind das ja meistens immer vier Varianten und dann hast du eben, ne, kauft sich jeder einen Pack davon und dann ist es einigermaßen gebalanced und gefühlt waren das immer die stärksten Runden.
Mhm. Naja, gut. Aber jetzt haben wir genug über TCGs und LCGs gesprochen, weil ich glaube, mehr hast du wahrscheinlich auch nicht drin. Ich nämlich nicht.
Nee. Das sind genau die beiden. Ne? Aber gefühlt auch die beiden stärksten und dann, ja, wir haben.
Ja, genug, es gibt ja auch nicht die zu Unrecht die Kritik, dass es dieses Jahr schon sehr extrem war, was so TCG, LCG,
Locana noch, ne, und dann Old World war ja auch,
Star Wars war auch, ich sag mal, es hat den Markt schon so überflutet, dass man jetzt vielleicht auch sagen könnte, es ist für mich jetzt auch erstmal so abgeschlossen, das Thema. Ne? Also wie gesagt, ich kaufe mir bestimmt die SpongeBob-Decks einfach aus Spaß, aber also für mich ist LCG gerade, TCG ist gerade abgeschlossen, LCG ist ja nochmal ein anderes Konzept, aber dieses Geldgrab habe ich für mich schon zugemacht.
TCGs, und das können wir dann ja auch weiterziehen jetzt, aber TCGs sind ja, wie auch im Computerspielbereich, das ist ja so ein Spiel, das spielst du fast dann nur das. Ne? Also es ist ja auch, wenn du Warhammer oder so Tabletop-Sachen spielst, dann ist es ja oft das da 80-90%.
Zumindest viel spielst du es, ja.
So ist es, so ist es. Ne? Und auch
du machst Spieleabende nur für dieses Spiel. Ne?
Und ich hätte das tatsächlich gern bei Star Wars Unlimited und bereue so ein bisschen, also bei Star Wars Unlimited habe ich jetzt keine Community oder so hier in der Gegend, wo ich jetzt hingehen könnte und das aktiver spielen könnte, weil das finde ich nämlich designtechnisch, also auch was du gesagt hast, Magic ist in die Jahre gekommen und Star Wars Unlimited ist ein cooles neues Design. Aber gut, was haben wir noch gespielt?
Was haben wir noch gespielt? Ich denke, ein Spiel, was wir uns, ich weiß nicht, ist es bei dir in der Top-Liste denn bei der Top 2 am meistgespieltesten Spiele, aber nur mit ungefähr 5 Stunden, ist tatsächlich unser ausgezeichnetes Spiel Agent Avenue. Ist das bei dir auch in deiner Top 10 drin?
Ja, genau. Ich habe 31 Partien mit 4 Stunden stehen. Und das zeigt ja den Charakter schon. Ne? Das spielst du 5 bis 10 Minuten maximal eine Partie. Und das ist halt die Stärke von dem Spiel. Ne?
Ja, also ich habe 82 Partien und 5 Stunden ungefähr. Durchschnittlich Spielzeit 3 Minuten. Das ist bei mir schon sehr schnell, ja. Aber das Spiel ist auch super schnell. Muss man einfach dazu sagen. Ja, brauchen wir nicht viel drüber reden. Super Ding. Hat sich durchs Jahr hinweg gar nicht gezogen, sondern ist ja erst zur Messe rausgekommen. Aber trotzdem ein Ding, wo ich einfach sehr froh bin, dass das dieses Jahr rausgekommen ist.
Ja, absolut. Also ist, finde ich auch, ich freue mich tatsächlich auf den nächsten Titel, ne, von dem Christian Gudahl und Final Titan. Ich freue mich, wenn es losgeht. Du hast es, glaube ich, schon.
Nee, Final Titan habe ich tatsächlich auch noch nicht
gespielt.
Nee, das war tatsächlich von Agent Avenue.
Also
ich habe nur angeguckt. Aber es kommt ja wohl noch bei Ravensburger irgendwas nächstes Jahr vor der Spiel des Jahres Verleihung hat er erzählt bei uns. Also ich bin mal gespannt, ob da noch was revealed wird demnächst. Ich hoffe es doch.
Ja. Ich kann ja mal ein Spiel reinschmeißen, wo wir uns beide uneinig sind. Und zwar ist mein zweitmeistgespieltes Spiel des Jahres, was die Zeit angeht, Darwin's Journey mit
ungefähr
16 Stunden. Ich muss zusagen, ich tracke die Zeit nie. Ne? Also es sind dann immer so diese Schätzwerte.
Ah, okay, bei mir ist es genau, ja.
Daher, also ganz selten trage ich die mal ein. Daher ist es immer
das
so
heißt, gefühlt. Wie viele Partien hast du?
Also sind 7 Partien, Darwin's Journey.
Das ist viel für ein Eurogame.
Ja, ne? Wir haben vor allem am Anfang, die ersten Partien haben sich sehr lange gezogen, weil das ja auch nicht wenig ist. Und es hat nur viel mit meiner Frau gespielt. Und na, ich finde es nach wie vor ein ganz tolles Eurogame. Sind einige Sachen dazugekommen, auch dieses Jahr. Und das heben wir uns vielleicht mal für die Spiel des Jahres-Folge auf, so ein bisschen zu schauen, wie das so abschneidet gegen Seti und Co.
Ja.
Aber für mich persönlich nach wie vor immer ein ganz gut thematisch gemachtes Ding und würde ich immer wieder spielen. Hab's aber auch nur tatsächlich in so einer Phase gespielt und ist seitdem nicht mehr auf den Tisch gekommen.
Das ist ja häufig. Das ist häufig der Fall, ne?
Ja, absolut. Und
ich finde, es ist eigentlich mehr wert, wenn du es 7-mal in einer Phase spielst, als wenn du es übers Jahr verteilt 7-mal spielst. Weil das heißt, dass das Spiel ja auch so viel... Ja, weil das Spiel dafür sehr viel Abwechslung dann scheinbar hatte, dass es sich in kürzester Zeit so häufig gehalten hat. Das ist bei Eurogames, finde ich, nochmal was anderes als bei so kleineren Sachen. Weil ich finde, ne, diese kritische 5-Partien-Marke innerhalb kürzester Zeit, das ist schon, ja, weiß ich nicht. Ich finde, das schaffen nur sehr wenige tatsächlich, die zu überschreiten. Ja.
Und ein Spiel, das das geschafft hat, ist auf deiner Liste auf Platz... Ich wollte so eine Überleitung geben. Ach so.
Ich sehe gerade, also es gibt kein Eurogame in meinen Top 10, was die Partien angeht. Gott, jetzt schalten wir mal über die Zeit um und da gibt es tatsächlich 1-2 Eurogames. Einerseits haben wir da zum Beispiel das Eis, das ist kein Eurogame, nein.
Eis als Wendler?
Genau, das ist kein Eurogame. Unsettled. Ich würde nicht sagen, das ist ein Eurogame eigentlich. Es ist, ist auch kein Eurogame. Ich habe kein Eurogame drin. Nee, habe kein Eurogame. Egal.
Was ist denn das nächste? Also, das wäre jetzt ja nur Top 10. Was ist dein meistgespieltes Eurogame 2024?
Das von den Partien oder von der Zeit her? Zeit. Wahrscheinlich von der Partien her, oder?
Ist egal. Ja, Partien.
Ich gucke. Sind wir wieder bei der Frage, ne? Was ist überhaupt ein Eurogame eigentlich? Aber tatsächlich mit 8 Partien wäre da tatsächlich Kanban EV mit 7 Stunden Spielzeit.
Ja. Stark.
Sehe ich hier. Vielleicht habe ich auch noch was übersehen oder habe es jetzt nicht instinktiv dahin zugeordnet, aber das wäre jetzt so eins der meistgespieltesten Eurogames und Seti kommt da auch knapp hinter. Ich glaube mit 6 oder 7 Partien. 7 Partien, Seti, tatsächlich, ja. Ja, und das auch völlig zu Recht. Also ich finde, Seti ist, wenn wir dann in der Spiel des Jahres Folge sicherlich nochmal drüber hören, da sind wir ja auch geteilter Meinung.
Aber das wäre schon. Gar nicht. Nein.
Ja, weiß ich nicht. Ob das nicht.
Das ist kein schlechtes Spiel.
Ich finde Seti herausragend. Ne? Also für mich ist das sogar, das wird mit jeder Partie wird das besser. Aber ansonsten wäre da jetzt Mindbug tatsächlich auch noch, was sich durch das Jahr über gezogen hat. Habe ich 81 Partien gespielt. Insgesamt habe ich das Spiel ja auch, ich glaube, an die 500 Mal jetzt fast gespielt. Das ist so ein Ding, das ist jedes Mal in meiner Top-Liste der meistgespieltesten Spiele des Jahres. Immer wieder gerne. Kommt ja auch bald die neue Erweiterung an, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und witzig auch, Agent Avenue und Mindbug fast gleich viele Partien und Platz 1 und 2, Platz 2 und 3 bei meistgespielteste Spiele des Jahres. Das ist auch schon Ritterschlag an Nerdlab Games, ne, an der Stelle.
Bei Mindbug ist die App rausgekommen. Mhm.
Ich habe sie
runtergeladen, aber nicht benutzt.
Ja, ich habe sie auch ein paar Mal gespielt. Ja, also es ist halt, man merkt halt, dass es halt schon ein Indie-Titel ist, ne? Also es, aber es funktioniert gut. Also ich habe es in der Beta, fand ich es nicht so stark. Jetzt sind viele Fehler ausgemerzt. Und ich sag mal, wenn man nicht weiß, was man mit seiner Zeit anzufangen hat und man möchte gerne irgendwie ein TCG ohne TCG spielen, gerne mal die App auch sich anschauen. Auf jeden Fall. Doch, kann man machen.
Das hält sich auf jeden Fall bei dir, ne? Mindbug, das ist so dein.
Dauerhaft, ja. Seit dem Release eigentlich, jedes Jahr, ja.
Für mich ist es, ich habe bisher nur das Base Game gespielt, finde das auch super, aber.
Das Base Game ist, also auch ich würde auch mehr sagen, das Base Game kannst du auch locker 200-300 Mal spielen, ohne dass es langweilig wird, ne? Also von daher braucht man das auch nicht und es ist ja auch der Vorteil, du hast so ein Minispiel. Hast ja nur ein paar Karten, du kannst es überall mitnehmen, holst dir vielleicht eine schöne Deckbox noch, damit es nicht kaputt geht und dann hast du das perfekte Spiel, was du in den Urlaub oder so mitnehmen kannst, weil es einfach so viel Abwechslung bietet. Ne? Ja.
Ja.
Genau.
Ich kann noch mal ein Spiel reinwerfen und zwar ein Spiel, welches sich tatsächlich übers ganze Jahr gehalten hat und welches für mich herausragend ist, und das ist Slay the Spire.
Interessant.
Das Brettspiel, ja. Welches, wo du, glaube ich, dann wieder ein bisschen Kritik hast. Aber das ist für mich ein ganz, ganz toller Titel aus dem Jahrgang, wo ich ja generell Interesse dafür habe, für die mechanisch guten Spiele und will jetzt nicht sagen, Aeon's End wurde dadurch abgelöst, also auch beides ja doch schon unterschiedlich genug, aber mich interessiert eben dann keine Story, ich brauche nicht die Kampagne wirklich, sondern ich freue mich, eine Session zu haben, in der spielen wir und haben einfach möglichst viele coole Entscheidungen zu treffen. Und Slay the Spire ist für mich nach wie vor eigentlich perfekt. Also fällt jetzt nichts ein, was das Spiel falsch oder schlecht macht, weil wir haben auch überhaupt kein Problem, dann zu scheitern irgendwann. Ne? Und ich habe übrigens, glaube ich, noch nie Akt 3 gespielt. Erzähle ich
das jetzt. Das ist irgendwie traurig.
Das ist traurig, ja. entweder sind wir, glaube ich, vorher gescheitert oder haben auch einfach dann aufgehört, weil es dann einfach zeitlich am Ende war. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also tatsächlich, weil wir jedes Mal freuen uns immer, neue Partie, alles klar, was ziehe ich für Karten, wie baue ich mein Deck zusammen und welcher Boss wird es wohl sein am Ende, was haben wir da? Mein Sohn kennt die jetzt auswendig, der sieht an der Oberseite dann immer, was da kommt. Meine Frau findet es gut, also das ist ja tatsächlich auch eine Seltenheit, dass sie mag Koop-Spiele gar nicht so gerne. Und also ich finde es definitiv der ja, Dungeon Crawler kann man ja doch, ne, würde ich sagen, Dungeon Crawler,
ja,
so, ne,
ja,
ist ja da hoch. Ja, nicht so in der Form, wie man, ja, was man im Begriff versteht. Nee, nee, stimme ich
zu. Es ist ein eigenes Spieldesign auf jeden Fall.
Ich spiele es lieber als das Computerspiel. Und
das ist crazy.
Das ist crazy. Ja, ja, das ist verrückt. Aber schon allein, weil du es einfach zu zweit spielst. Ich habe es noch nie alleine gespielt. Das wäre mal vielleicht.
Ja, ich glaube, das lohnt sich auch nicht. Ich habe es ja verkauft nach,
oh Gott,
ich weiß auch gar nicht, 7, 8 Partien.
Nach Pixies, jetzt Slay the Spire.
Ja, ich musste. Ne? Also immer noch, das Problem ist, das Computerspiel skaliert besser. Oder das Videospiel skaliert besser dadurch, du hast halt sehr heruntergebrochene Werte im Brettspiel, du hast 10 Lebenspunkte und nicht, weiß ich nicht, 200 oder so. Du
ja, hast, aber das ist ja richtig machst, so. Also das ist ja keine Schwäche des Spiels, weil das, doch, also das ist ja genau die doch, Stärke von dem Spiel, dass es ja eben so leicht rechnerisch reduziert ist. Also du willst ja gar keine
200 Lebenspunkte. Ja, aber das Problem ist, dadurch skalieren manche Sachen einfach schlechter. Sowas wie Gift oder sowas hat eine andere Wertigkeit als in dem Videospiel. Ne? Also auch eine andere Stärke. Die Stärke hat, ich sag mal, einen anderen Impact. Die ganzen Keywords sind einfach nicht so wie im Videospiel von der Stärke her, von dem Einschätzen her. Das muss man wissen. Ich finde, dadurch, dass es so heruntergebrochen wird, hat man nicht so diese richtig krassen Runs, die man in dem Videospiel hatte. Es gab Runs, da warst du der absolute King. Das hat richtig Bock gemacht. Und unsere Vermutung ist auch immer noch, dass es wahrscheinlich irgendwie einen Algorithmus in der Videospielumsetzung gibt, die irgendwie dir noch Karten geben, die noch besser zu deinem Run passen. Weil es gibt nichts Unbefriedigenderes, als wenn du dieses Brettspiel spielst und du ziehst 3 Karten und die passen einfach überhaupt gar nicht zu dem, was du machst. Und du spielst dann das Spiel noch stundenlang und weißt eigentlich von Anfang an, okay, ist blöd. Ne? Videospiel geht auch schneller, also es hat schon seine Kritikpunkte. Ich würde trotzdem sagen, es ist ein super Spiel. Es ist aber auch ein Riesenspiel, es ist ein teures Spiel und ja, also ich freue mich da tatsächlich eher auf die neue Version. Es kommt ja nächstes Jahr die zweite, das Slay the Spire 2 als Videospiel raus. Und da freue ich mich richtig drauf. Und das Brettspiel hat uns nie so gecatcht, wie wir es uns erhofft hatten.
Ja, also ich höre, was du sagst, aber für uns ist es tatsächlich aber so.
Das ist mir auch egal.
Das ist mir egal. Nein. Also ich finde es halt, also wir spielen, wir gehen davon aus, irgendwann sterben wir und das ist so ein bisschen mal gucken, wie weit wir kommen. Und natürlich, ne, wenn du nicht die passenden Karten ziehst, so be it, fand das jetzt nie so frustrierend. Alles gut, hätte ich gesagt. Ich glaube, das ist auch nicht für jeden. Ich finde tatsächlich auch sehr cool, was ich bei dem Spiel mag. Ich finde es immer relativ schnell rausgeholt im Vergleich jetzt zu einem Gloomhaven.
Ja.
Also wir haben und auch super oft einfach mal, dass wir sogar auch pausieren. Ne? Wir haben gestern gespielt in einer Runde und
das kann man echt gut
dann
machen.
Haben wir nach dem ersten Akt so alles gut, schön beiseite packen und dann heute Morgen weitergespielt. Oh, für mich, mir würde jetzt kein Gleichspiel einfallen, was mir ähnlich gutes Gefühl gibt in dem Genre. Vor allem das Deckbuilding macht halt trotzdem Spaß und du hoffst dann immer, dass du was Gutes kriegst. Auf jeden Fall ein Spiel, was, also vielleicht nochmal ganz anders, also viele Spiele, die ich auch dieses Jahr gespielt habe, auch bei den neuen Spielen und so weiter, da wüsste ich jetzt nicht, okay, das sind gute Spiele dabei, aber spiele ich die in 3, 4, 5 Jahren noch? Hm. Bei Slay the Spire würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Meine größte Sorge, oder was ich nicht traurig finde, könnte ich mir vorstellen, dass es da keinen weiteren Content zu geben wird. Braucht es das?
Ja.
Vielleicht auch gar nicht. Aber
du hast ja da noch nichts freigeschaltet, wenn du den dritten Akt noch nicht abgeschlossen hast.
Naja, wir kriegen ja die Karten freigeschaltet, ne, für die Helden,
stimmt,
und so weiter.
Ja,
die schaltest du ja schon frei. Und ich habe, glaube ich, bisher erst immer 2 unterschiedliche Helden gespielt und freue mich dann da. Also die Seherin habe ich noch nicht gespielt und diesen Typen mit den Orbs.
Das Defekt, ja, das, der macht Bock. Ja, ich glaube, bei mir ist das auch so ein bisschen das Problem, dass ich das Videospiel einfach so viel gespielt habe. Ich habe es, glaube ich, 2-3 Mal durch. Ja, und ich glaube, dann erwartet man einfach noch mal ein bisschen was anderes. Ne? Es ist eine gute Brettspielumsetzung, aber irgendwie nicht das, wo ich nachher sage, das packt mich jetzt, das bringt mich jetzt dazu, es jetzt die ganze Zeit auf den Tisch zu bringen. Aber wenn wir von Koop-Spielen sprechen, ne, wenn wir jetzt nach Zeit gehen,
ich ahne, was kommt,
sind da tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Koop-Spiele in meiner Top 10, was die Spielzeit angeht. Das ist crazy, ja. Und ein Spiel ist, was dieses Jahr schon viel auf den Tisch kam und auch abgeschlossen ist und auch dementsprechend jetzt auch verkauft wurde, ist ISS Vanguard. Das habe ich ja Anfang des Jahres schon mal im Podcast besprochen. Gerne da nochmal reinhören, wenn ihr Näheres wissen wollt. Das ist ein Spiel, was mir aber jetzt auch so ein bisschen im Kopf geblieben ist als ungewöhnliche, schöne neue Spielerfahrung mit einem Mechanismensystem, wo ich sage, das war okay. Na, also ein Storyspiel, bei dem wir wirklich immer weiter kommen wollen, wir wissen wollen, was steckt denn dahinter eigentlich im Sci-Fi-Universum, wo wir eine zusammenhängende Geschichte haben, die man auch wirklich durchspielen kann in einer gewissen Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt 38 Stunden gespielt mit einer kleinen, ja, man könnte schon sagen, so ein bisschen open-worldig ist es schon. Wo ich sage, das Spiel zieht aber definitiv so die Machart, die verschiedenen Sachen, die da drin sind und nicht der Hauptmechanismus, weil der halt, ich finde den okay. Ich finde auch auf der Planetenoberfläche ist auch nicht so, also es könnte alles ein bisschen besser, ein bisschen runder sein. Das ist für mich so nachher so eine 7/10 das Spiel. Und dennoch habe ich es ja trotzdem gerne durchgespielt. Aber ja, wenn wir es jetzt mit Unsettled vergleichen, was wir ja auch im Podcast schon besprochen haben, das habe ich wiederum 11 Mal gespielt bisher. Muss ich aber sagen, da habe ich jetzt wesentlich mehr Bock drauf, weil da eben die Mechaniken einfach noch eine Spur besser sind. Ja, also das eine ist mehr Story, das andere ist mehr Immersivität und Mechanismus. Und ich bin tatsächlich so, für die Langzeitmotivation ist es klar, dass so ein gutes Spielsystem, was sich mit jedem Planeten so ein bisschen ändert, wie bei Unsettled, dass sich das einfach sehr gut trägt. Und ja, eigentlich müsste ich das jetzt auch nochmal auf den Tisch bringen, wenn ich so drüber spreche. Gab einige Momente in diesem Jahr, wo ich gedacht habe, nee, jetzt müssten wir eigentlich da nochmal anfangen und dann haben wir doch wieder ein anderes Kampagnenspiel angefangen und ich sehe auch kein Licht am Horizont. Wir sind ja noch nicht mit Gloomhaven, Pranken des Löwen fertig und ich sag mal, Tidal Blades 2 ist jetzt schon auf dem Weg zu mir, das ist ja auch so ein Dungeon Crawler und es gibt genügend von den Kampagnenspielen, aber deshalb ist Unsettled eigentlich auch das bessere Spiel von den beiden, weil es eben auch im Sci-Fi-Setting ist, aber wir One-Shots spielen. Das heißt, wir haben jetzt keine Kampagne, sondern wir müssen eigentlich nur diese Grundregeln kennen. Jeder Planet ist irgendwie mit anderen Regeln. Wir spielen aber immer eine abgeschlossene Geschichte, die in so 1, 2, 3 Stunden gespielt werden kann, je nachdem wie viel mitspielen. Und ja, also für mich ist Unsettled ganz weit oben, auch in meiner Top 100 mittlerweile. Ne? Also das ist so ein Ding, das finde ich richtig cool. Man muss echt so ein bisschen puzzlig überlegen. Es ist kein Spiel für jeden, aber ja, zeigt aber auch, ne, ISS Vanguard 38 Stunden gespielt und Unsettled 11 Stunden gespielt mit 11 Partien. Es muss nicht unbedingt immer das bessere Spiel so häufig auf den Tisch kommen. Ich glaube, Kampagnenspiele haben auch so den Drang, es durchzuspielen dann und ist vielleicht ja, dann auch gesagt, nicht immer so besser.
Wenn du so irgendwie bei einem Kampagnenspiel halt so 70, 80 Stunden irgendwie durch bist, ne, dann willst du es ja auch beenden. Das ist ja
so auch sieht's
bei
nämlich
Computerspielen ja oft auch so, wo du denkst, okay, jetzt bin ich eigentlich schon so weit drin, jetzt aufzuhören macht keinen Sinn mehr. Jetzt lass mich doch noch das Ende sehen.
Genau, und wir haben es tatsächlich ja auch so gespielt wie ein Computerspiel, denn wir haben am Ende gedacht, wir können jetzt optional noch andere Welten erkunden. Es macht halt thematisch keinen Sinn, weil wir jetzt gerade schon das Ende quasi vor uns sehen. Wir wollen natürlich auch, ich sag mal, nicht alles herauszögern. Und wir haben dann auch gesagt, nee, also so gut trägt für mich die Spielmechanik nicht, dass ich jetzt, nachdem die Story eigentlich schon zu Ende ist, noch den Rest sehen will. Das ist so ein Ding. Und trotzdem ist es eine gute Spielerfahrung gewesen in diesem Jahr, würde ich sagen.
Ja, ist, allein die Art der Kampagne, Kampagnenspiele, da kannst du ja, du könntest ja theoretisch auch nur Kampagnenspiele das ganze Jahr überspielen und bist beschäftigt ohne Ende.
Ja, definitiv. Und deshalb finde ich so One-Shot-Spiele eben herausragend. Genauso wie Too Many Bones übrigens, was auf Platz 3 gelandet ist dieses Jahr von der Spielzeit her. 12 Partien, 18 Stunden. Da werden jetzt einige sagen, wie hat er das denn in der Zeit geschafft? Ja, ist so. Habe ich geschafft. Aber ist, ne, auch Too Many Bones hat eben den Vorteil, du spielst One-Shots. Du musst dir eigentlich nur die Regeln merken und du kannst es auch in 4-5 Monaten auf den Tisch bringen und wirst trotzdem eine gute Erfahrung haben, weil du eben nicht die zusammenhängende Story hast. Das ist auch eine große Stärke von Too Many Bones.
Ja, absolut. Ne? Und also schon 10-mal erwähnt, ne? Gerade bei mir momentan, also Kampagnenspiele passen da einfach nicht rein. Ne? Ich habe Oathsworn angefangen. Ich würde so gern weiterspielen.
Du hast aber du auch irgendwie noch, hast du nicht Aeon Trespass Odyssey auch?
Aeon, das liegt, das steht ja auch rum und alles. Ne? Das ist momentan, schaffe ich das einfach nicht, solche Spiele auf den Tisch zu bekommen.
Und ich finde das auch voll okay. Dass du das sagst.
Vielleicht hätte ich es mir nicht kaufen sollen, aber das.
Ja, kannst ja wieder verkaufen. Also.
Ja, ich habe angefangen, Spiele zu verkaufen. Das ist nochmal eine andere Geschichte.
Sehr gut.
Und da habe ich, vor 2-3 Tagen angefangen, die ersten Spiele reinzusetzen. Da habe ich mir schon gedacht, Gott, das eBay-Kleinanzeigen ist auch die Hölle, ne? Das ist egal.
Ja. Deshalb Discord oder Facebook.
Ja, das ist wahrscheinlich am einfachsten.
Ja.
Ich kann mal weitermachen, noch kurz mit einem Spiel. Das können wir einfach mal so dastehen lassen. Das viertmeistgespielte Spiel bei mir dieses Jahr war Marvel Champions. Das Kartenspiel, auch da, ne, sind wir beide, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Finde das auch
voll
hervorragend. Marvel Champions und Herr der Ringe, beides. Herr der Ringe hab ich nicht so viel gespielt. Marvel Champions vor allem, weil mein Sohn da dann eben viel Bock drauf hatte. Und ja, finde ich super. Und das ist natürlich auch alle drei LCGs von Fantasy Flight sind ja unendlich viel Content. Ich warte da auf den Tag, dass wir Arkham Horror hier spielen können. Mhm. Und ja, das sind immer so Sachen, wo ich sagen würde, ja, ne, gibt es Leute wie den Simon, der findet das nicht gut, aber in der Regel machst du da nichts falsch mit.
Du, das ist objektiv gesehen, ist das ein gutes Spiel. Nur mich packt Marvel halt nicht. Und dann kommt halt noch dazu, dass es halt so eine Art von Koop ist, wo ich sage, ja, das, ich sehe nicht unbedingt diese Synergie zwischen ein und zwei Spielern. Ja, und es ist ja auch, ich glaube, bei BGG als Solo-Spiel angegeben. Ich glaube, also es gibt so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ich finde, ich würde das jetzt auch mitspielen, aber das ist kein Spiel, was mich dann in den ganzen Koop-Spielen packt. Ne? Du merkst ja auch jetzt schon, ich habe ja auch zig Koop-Spiele dann zu Hause. Und ein Invincible zum Beispiel ist da einfach ein bisschen frischer für mich. Das ist nicht so kompliziert wie Marvel Champions so und wahrscheinlich auch nicht so von der Tiefe her, aber es ist trotzdem ziemlich cool. Und da ist eben das Thema dann, das mir gefällt. Das ist dann auch entscheidend.
Ja, ne, absolut verständlich. Und ja, das ist ja das Schöne, dass es einfach genug Auswahl gibt für je nachdem, was man da haben möchte.
Ja.
Und ja, aber du hattest gerade noch 5 Koop-Spiele genannt und ich finde ja Koop-Spiele generell zu zweit am besten.
Voll, ja.
Mir fallen wenig ein, bis gar keins. Hab jetzt auch gerade 2 Sekunden drüber nachgedacht, welches ich zu dritt spielen wollen würde, aber.
Townsfolk Tassel tatsächlich. Das haben wir jetzt auch noch ein paar Mal gespielt. Gehört.
Das ja, ich mag das Freunde super von mir gerne. Gespielt, die waren da auch sehr begeistert von.
Siehste? Ich kann das nur empfehlen. Also werden wir vielleicht auch nochmal in der Gespielt drüber sprechen. Townsfolk Tasse ist ja ein Boss-Battler. Das Problem bei Townsfolk Tasse ist, das skaliert nicht so krass mit unterschiedlicher Spieleranzahl. Du hast da schon eine sehr unterschiedliche Schwierigkeit, je nachdem mit wie vielen Personen du es spielst. Und zu zweit ist es schon sehr knackig. Also wir schaffen es zwar zum Endboss-Fight, aber das ist dann schon auch so ein bisschen glücksabhängig, ob du es schaffst oder nicht. Also es ist generell glücksabhängig, aber zu dritt war jetzt bisher der Schwierigkeitsgrad so, dass ich sagen würde, dass es auch mit 9 Leuten am besten ist. Deshalb wird es wahrscheinlich auch an Silvester auf den Tisch kommen. Wohingegen Keep the Heroes Out oder Helden müssen draußen bleiben, ja tatsächlich zu zweit, würde ich sagen, mit Abstand am besten ist. Und das ist tatsächlich auf Platz 5 bei mir mit 15 Partien, ungefähr 12 Stunden Spielzeit. Und es liegt daran, dass wir die Erweiterung gespielt haben. Die hast du ja mittlerweile auch zu Hause, ne?
Ich möchte noch kurz bestätigen, ich hatte sie vor dir.
Das musst du jetzt flexen, ja?
Hä, wieso ja, hattest du die überhaupt vor mir? Die hast du mittlerweile auch zu Hause.
Wieso hattest du die vor mir? Ich hatte die doch bei Kickstarter gebackt.
Ja, hast du irgendwas falsch gemacht. Also,
ja. Hast du bestochen, ja.
Ich habe es aber nicht so oft gespielt wie du, aber es ist auch das siebtmeistgespielte Spiel bei mir dieses Jahr. Krass. Und das, ich glaube, da haben wir schon so viel oft drüber gesprochen, da sind wir beide ganz große Fans von. Und ich würde sagen, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn wir beide ein Spiel extremst mögen.
Ja.
Bestes Zweispieler-Koop-Spiel überhaupt, aus meiner Sicht. Ne?
Und aus deiner Sicht, ja.
Aus, ja, was haben wir noch Besseres?
Ja, Too Many Bones finde ich schon besser noch, muss ich sagen.
Ja, okay, ja, ja. Das,
also es gibt noch ein paar, aber ich will trotzdem für die Erweiterung gerade eine Lanze brechen, weil ich finde, die bringt im Spiel nochmal richtig viel Frische rein. Wir haben jetzt fast alle Szenarien durch von der Boss Battles Expansion und scheitern jetzt gerade zum, oder sind gerade zum zweiten Mal am allerletzten Level gescheitert, was unfassbar schwer ist. Also da habe ich so das Gefühl, jetzt wollten sie uns wirklich nochmal so zeigen, nee, so gut seid ihr wirklich nicht. Also das werden wir wahrscheinlich hausregeln müssen, weil, also da bin ich gespannt, gerne mal eine Nachricht schreiben, wenn ihr das schon gespielt habt und geschafft habt. Ich habe das Gefühl, das ist sehr, 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 sehr glücksabhängig, welche Karten du beim Riskieren ziehst. Und das ist crazy. Also das ist wirklich sehr schwer. Wir werden das jetzt ein bisschen abschwächen von der Schwierigkeit, weil es jetzt wirklich sehr frustrierend war und wir natürlich auch die letzten freischalten wollten. Weil das Coole ist halt, du kriegst neue Monster, aber die kannst du quasi erst spielen, nachdem du sie besiegt hast in diesem Boss-Battle-Mode. Und da sind viele interessante Ideen bei. Und das hat dadurch sich sehr gut gehalten. Also eine Erweiterung, die einfach diesem Grundspiel sehr würdig ist, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall empfehlen.
Nur kurz nochmal, gerade Too Many Bones, Keep the Heroes Out, sind für mich auch nochmal so zwei unterschiedliche Spiele in zwei unterschiedlichen Kategorien. Ne?
Das, ja, klar.
Das dazu. Ja, super Spiel. Koop war das?
Das war wieder Koop, ja.
Und ich kann dir ein weiteres Spiel als mein fünftmeistgespieltes Spiel reinwerfen, wo wir wieder eine unterschiedliche Meinung haben, zumindest leicht, und das ist Harmonies. Das ist tatsächlich das fünftmeistgespielte Spiel. Wir haben am Anfang des Jahres drüber gesprochen und da haben wir es noch mit Cascadia verglichen und für mich ist es, und das ist jetzt Blasphemie, wir hatten ja die Diskussion noch beim Akropolis letztens. Cascadia ist ein tolles Spiel, keine Frage, aber wir spielen hier Harmonies am liebsten.
Ja, gut, das tut mir leid. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum andere tolle Spiele nicht auf den Tisch kommen.
Ich traue mich das ja auch gar nicht. Man fühlt sich auch sofort schlecht, ne? Aber das ist.
Nee, ich finde das voll okay. Ich finde das voll okay. Es hat ja auch viele Fans, ne?
Das ist das es so. Ich habe das sagen. Gefühl, dass das nirgendwo auftaucht und das zu Unrecht. Und das finde ich nämlich wiederum schade.
Nee, das war, weil du das nach dem Peak erst gespielt hast. Der Peak war nämlich. Als ich es damals im Podcast besprochen hatte. Und danach hast du ja noch echt lange gebraucht, bis du es gekauft hast. Und ich glaube, dass dieser Peak einfach, von dem, wo ich ja auch immer noch der Meinung bin, Harmonies ist ein Spiel, da kräht kein Hahn mehr nächstes Jahr danach. Und das merkt man jetzt ja scheinbar auch so ein bisschen. Ne? Wogegen Cascadia das Ding ist, was weiterhin auf den Tisch kommt. Ich gucke gerade mal, wie oft ich Cascadia gespielt habe. Das wird sicherlich auch einige Male in diesem Jahr auf den Tisch gekommen sein. Ja, weiß ich nicht.
Für mich ist Harmonies tatsächlich das bessere Spiel, was mir mehr Spaß macht. Allein schon wegen dem Rätsel, also wegen dem Puzzle, das ändert sich jedes Mal. Wie kann ich die neuen Steile, natürlich bei Cascadia auch. Und ich sage ja nicht, dass es eine schlecht ist, aber für uns.
Ich würde es auch nicht zu sehr vergleichen.
Ja, richtig.
Ich sag mal, wenn Harmonies nämlich nicht das Naturthema hätte, dann würde ich wetten, dass der Vergleich zu Cascade gar nicht so häufig gekommen wäre.
Ja, vielleicht. Ne?
Es ist ein Puzzlespiel. Ne? Gut, ist Cascade auch, ist aber auch Framework auch.
Ja, Framework würde ich jetzt sagen, das war. Ja, es ist aus meiner Sicht auf jeden Fall eine
Chance. Es ist schon eigenständig genug. Wobei ich immer sagen
würde, wenn du unglaublich begeistert von Cascadia bist, dann würde ich mir Harmonies, glaube ich, auch nicht anschauen. Ne? Dann ist das, glaube ich, da ist man, glaube ich, dann eher enttäuscht.
Ich weiß nicht.
Aber wenn du sagst, Cascadia fand ich okay, dann hätte ich gesagt, ist Harmonies genau ein Spiel, was man sich anschauen sollte. Und du hast übrigens recht, da stimme ich dir zu, das scheine ich ein Händchen für zu haben. Ich glaube auch, dass das Spiel mehr und mehr in Vergessenheit geraten wird. Ich habe es tatsächlich jetzt nochmal wieder auch verschenkt, einer Nichtspielerfamilie. Ist da sehr gut angekommen. Habe es einer zweiten auch noch geschenkt, tatsächlich. Mal schauen, was daraus wird, das weiß ich noch nicht. Und für mich, egal. Nächstes Spiel.
Nächstes Spiel. Ich habe, gehen wir direkt in die Konfrontation hier weiter. Also zwar nur 4 Partien, aber 12 Stunden Spielzeit. Battlestar Galactica bei mir auf Platz 7. Herausragende Runden gehabt, unfassbar viel Spaß gemacht. Das ist ein Spiel, was sich auch bei mir, seit ich es zum ersten Mal gespielt habe, jedes Jahr hält. Immer zur gleichen Zeit, immer zum Brettspielwochenende. Und es wird auch das beim nächsten Brettspielwochenende hoffentlich wieder auf den Tisch kommen. Ich liebe es. Ich finde es richtig gut. Und direkt dahinter auf Platz 8 habe ich, auf Platz 7 habe ich tatsächlich nochmal The Plum Island Horror. Haben wir ja ganz am Anfang im Podcast drüber gesprochen. Das stimmt. Da wirst du ja auch denken, warum hat denn der davon nie wieder erzählt? Es ist tatsächlich auch nicht mehr zu so vielen Partien gekommen danach.
Hat sich deine Meinung geändert zu dem Spiel? Oder würdest du einfach sagen, nö, nach wie vor, es hat einfach sich nur nicht die Situation ergeben?
Ich würde sagen, beides. Ich weiß aber auch nicht mehr, was ich damals für eine Note gegeben hätte. Ich wäre jetzt nach den 5 Partien so bei einer 8 von 10, würde ich sagen. 7,5 bis 8 von 10. Ich glaube, damals war es deutlich höher. Das lag daran, dass ich da schon auch so ein bisschen im Hype war. Wo ich so ein bisschen das Problem drin sehe, ist, dass die Fraktionen zu unterschiedlich stark sind. Das ist mein Hauptproblem, dass ich sage mal, es schon eine kleine Meta gibt, welche man am besten miteinander kombiniert, um ein gutes Spiel zu haben. Das finde ich ein bisschen schade. An sich ist es trotzdem noch ein Spiel, was ich total feiere. Ich freue mich auch richtig auf Hermann Luttmanns neues Spiel, was ja ein Reboot sein soll zu dem Dawn of the Zeds, was ich ja auch fantastisch finde. Und werden wir mal gucken. Aber ein gutes Tower-Defense-Ding, was dann aber auch seit jetzt mehr als einem halben Jahr auch nicht mehr auf den Tisch gekommen ist, offen gesagt. Ne? Und trotzdem habe ich die Partien noch mit einem guten Gedächtnis im Kopf und mag es tatsächlich auch noch gerne. Müsste ich auch noch mal auf den Tisch bringen demnächst. Ja.
Ja, ich werf nochmal 2 Eurogames rein, die für mich neu dazugekommen sind, im unteren Drittel der Liste, und zwar einmal Suna Valo. Auf Platz 8, das Zweispieler-Eurogame von Ode. Hab den vollen Namen vergessen, du hast ihn wahrscheinlich noch parat.
Ja, Ode Odenthal.
Ode Odenthal. Ja. Das haben wir tatsächlich auch vor kurzem nochmal gespielt. Nach wie vor schönes Spiel. Es ist halt diese Art von Spiel, wo die Mechanik relativ schnell klar wird. Ich glaube, was bei dem Spiel, war mir letztens noch aufgefallen, dass ein YouTuber das so bei seinen Enttäuschungen des Jahres dabei hatte. Und die Begründung dafür war, dass dieser Mechanismus angeblich nicht funktioniert. Und zwar, ne, kannst du ja beim Gegner Karten kaufen. Mhm. Und das kann ich in keinster Weise eigentlich nachvollziehen. Ich glaube eher, wenn man die Erwartung hat, dass man das konstant irgendwie benutzt wird, dann ist das, glaube ich, natürlich falsch gedacht. Aber vor allem bei mehreren Partien ist es mittlerweile so, dass du brauchst dann unbedingt die Farbe X und du hast sie einfach nicht, der Gegner hakt sie, du guckst, wie du es da kaufen kannst. Es passiert nicht oft, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass konstant irgendwie du beim Gegner Karten abkaufst, aber du musst die ganze Zeit schauen, was hat er denn da liegen, ne? Und kann ich mir da vielleicht ein Schnäppchen holen, welches er bekommt, und dann insbesondere ja noch in bestimmten Situationen, dass er dann nicht die Ressourcen zurückbekommt. Also ich finde das vom Game Design eigentlich sehr gut gelöst und hat bei uns tatsächlich immer gut funktioniert. Mhm. Ich hatte auch damals ja, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, in der ersten Partie haben wir das auch nicht gemacht, weil da waren wir einfach happy, dass wir das Spiel gespielt haben. Und das kommt dann wirklich so mit der Zeit, wenn du weißt, okay, ich muss jetzt liefern, ich habe keine der Lieferkarten, da liegt einer, ich kann sie mir leisten, es macht eigentlich Sinn und schon schlägt man zu. Daher nach wie vor gutes Spiel. Und das andere ist die Blumenstraße. Und beides
die Blumenstraße, ja.
Die Blumenstraße, das ist für mich so ein Spiel, welches ich sehr wertschätze, weil es eigentlich ein ja, wir haben damals uns darüber gestritten, ist ein Kennerspiel oder Expertenspiel, aber unabhängig davon ist es ein Spiel mit starken Mechaniken, welches sich schnell runterspielt, wo du nicht jedes Mal drüber nachdenken musst, wie spielt es sich noch gleich. Das ist so ein Wohlfühlspiel, was du in der Stunde easy gespielt bekommst. Und übrigens auch mit einer Mechanik, die gefühlt oft missverstanden wird, nämlich diese, ne, ich hebe die Wasser an, das ist etwas, was wir nach einigen Partien jetzt immer nutzen. Also die Partien werden auch eher kürzer als länger. Daher, also beides Spiele, die wir, vermute ich, in der besten Spiele des Jahres Folge wiedersehen werden.
Ja, ja. Ein Spiel, bei dem du ja enttäuscht warst, nachdem ich, obwohl ich dir gesagt habe, ne, mit Vorbehalt, ist Deep Rock Galactic gewesen. Habe ich tatsächlich dieses Jahr 16 Mal gespielt. Ein schönes Emmy-Trash thematisches Dungeon-Crawler-Spiel, würde ich es betiteln, wo wir uns in Höhlensysteme begeben.
Enttäuscht ist übrigens so ein hartes Wort. Ne? Also,
ja, aber du warst jetzt nicht so begeistert.
Ja, du hattest auch, also es ist ja, du hattest es als 10 von 10 verkauft. Und das war es für mich halt nicht.
Ja.
Das war deine Note aus der Folge, wollte ich. Deshalb habe ich zugeschlagen. Deshalb habe ich es gekauft. Und ich würde auch sagen, ne, das ist mal ein schönes Ding zwischendurch. A Merry Trash, genau wie du meintest. So ein bisschen hier die Dinger wegschnetzeln. Und das kann man machen, wenn man Bock drauf hat, vielleicht das Spiel auch mag.
Genau. Ja, also ich glaube, das ist sehr, also ich würde jetzt nicht unbedingt zurückrudern und sagen, es ist jetzt ein wesentlich schlechteres Spiel. Vielleicht ist eine 10 von 10 schon sehr hoch gegriffen, aber ich würde es so ein bisschen in eine Genrewertung reinfassen wollen. Ich habe kein besseres Emmy-Trash-Spiel in meinem Regal stehen. Und ich habe auch bisher kein für mich besseres gespielt. Ich habe jetzt das Zombicide Undead or Alive tatsächlich noch geholt. Das habe ich aber noch nicht gespielt. Und da ist die Anleitung auch 50 Seiten lang, wo ich mir denke, ey, was soll das für so ein Spiel, ja? Und Deep Rock Galactic, ich mag die IP. Ich finde, das ist ein sehr schönes Thema, dass wir irgendwelche Zwerge sind, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, uns in eine Mine begeben, Material abbauen müssen, irgendwelche Alien beschießen müssen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr coole Idee. Dann sieht es noch sehr schön aus. Und ich sag mal, natürlich, wenn man die Miniaturen hat. Ich würde sagen, die Erweiterung macht's enorm schwerer. Also wir haben jetzt die Erweiterungen jetzt schon und wir haben das erste Szenario schon mehrmals jetzt verloren. Und ich denke mir so, boah, schon ein bisschen sehr hart. Da werden wir auch mal gucken, ob wir nicht vielleicht mal das zweite einfach spielen, ohne das erste erfolgreich abgeschlossen zu haben. Aber ich mag den gesamten Flair von dem Spiel. Und das ist so ein Ding, wir brauchen da eine Stunde zum Spielen, wenn überhaupt, eher eine Dreiviertelstunde. Und das ist so genau das, was man in einer gewissen Stimmung mal braucht. Einfach ein bisschen rumballern, ein bisschen die Aliens abschnetzeln. Und das mag ich total gerne. Und andere Spiele kriegen das für mich nicht so gut hin wie jetzt Deep Rock Galactic. Deshalb würde ich das wahrscheinlich so insgesamt mittlerweile so als eine 8,5, 9 von 10 sehen. Aber als Emmy-Trash-Spiel ist es für mich schon herausragend und auch eine 10 von 10. So würde ich jetzt schon sagen.
Ja, hast du deine Fehleinschätzung von damals gut gerechtfertigt, würde ich sagen.
Also ich sag's, ich muss das gar nicht rechtfertigen. Ich habe es jetzt 16 Mal dieses Jahr gespielt, ja.
Nee, also ich.
Und das bei dieser Größe, das spricht schon dafür, dass mir das Spiel sehr, sehr gut gefallen hat. Ne?
Nee, und du hast du hast ja auch gut erklärt, was einen da erwartet, ne? Es ist eben jetzt ein easy-going Game, so ein bisschen Konkurrenz zum Zombicide und Co.
Genau, und ich finde es deutlich besser
auch sagen, als ein Zombie-Side. Ja, ja, ich auch, weil das, glaube ich, auch da mechanisch einfach nochmal interessanter ist.
Ja.
Daher alles gut. Ich hau noch mal so ein paar kleinere Sachen raus. Mhm. Oft gespielt, 15 Mal haben wir Drecksau. Da kommt so der Familienspieler raus. Und Captain Flip 14 Mal. Das ist einfach, ne, so, das sind so die Spiele. Drecksau ist so ein super simples Kartenspiel, war einfach, das haben die Kinder irgendwann irgendwo entdeckt in Thalia, haben wir mitgenommen. Mein Sohn hatte das in der Kita oder der Schule, Kita ist ja schon lange vorbei, in der Schule gespielt oder irgendwie bei Freunden und dann fand das gut. Ja. Und das war eines der ersten Spiele, dann auch konnte er mir das erklären. It is hardly a game, also, aber ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist so relativ simpel. Aber das zeigt wieder mal, ne, mit Kindern, es reichen die super simplen Sachen. Ne? Es reicht ein simples System. Und da haben alle super viel Spaß dabei. Die Schweine schmutzig machen und dann die Scheune zerstören vom anderen. Viel, viel Spaß. Ja, Captain Flip ist nach wie vor so das, was es ist. Ne? Ist so ein gutes Kinderspiel, Familienspiel so in dieser Region. Funktioniert, aber ich denke immer, das ist, ja, kann man spielen, aber da ist jetzt keiner ultra begeistert von.
Ja, also Captain Flip ist bei mir auch recht weit oben tatsächlich. Wenn wir jetzt auch schon in den Familienbereich gehen, da dauern die Spiele ja auch meist nicht so lange. Deshalb 24 Partien jeweils habe ich von Dorfromantik und von Bombbusters tatsächlich in diesem Jahr gesammelt. Dorfromantik Sakura in dem Falle. Sind noch nicht ganz durch, aber sind jetzt so in den letzten 15%, würde ich sagen, von den Sachen, die man so freischaltet. Und das hat auch wieder richtig Lust gemacht, richtig Laune gemacht. Also Dorfromantik immer noch so ein Dauerbrenner, das ist halt, wenn du alles freigeschaltet hast, wirst du nicht dir denken, okay, ich packe jetzt alles wieder zurück und fange bei Null an. Deshalb schön, dass es diese Sakura-Variante gab. Die hat echt ein paar schöne neuere Sachen dazu gebracht. Und Bombbusters werden wir sicherlich in der Folge über die Spiele des Jahres sprechen. Das ist für mich ein ganz klarer Anwärter für das Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres 2025. Das wird auch wahrscheinlich an Silvester wieder auf den Tisch kommen. Ich liebe Deduktionsspiele und das ist so schön gemacht. Richtig, richtig gut. Und auch ein kleiner Anwärter, aber nur in einer gewissen Runde, ist The Gang. Habe ich auch 21 Mal bereits gespielt. Hat sich auch so zu so einem kleinen Dauerabsacker beim Spieletreff entwickelt. Wenn mehrere gerade fertig sind und die einen gehen vielleicht schon mal nach Hause. Ach, eine Runde The Gang geht immer noch. Kooperatives Poker finde ich nach wie vor wirklich herausragend, muss ich sagen. Also ich mag das total gerne. Zu dritt ist es relativ easy, zu sechst ist es fast schon unschaffbar, auch wenn wir es auch schon mal geschafft haben. Aber das ist schön, ne? Dass eben auch so ein Spiel zieht Leute auch mal ins Hobby rein oder zumindest zu Spieleabenden, wenn man halt Poker erfahren ist, kann man das super nochmal einbringen, ne? Und kann das mal vorschlagen. Das funktioniert echt gut.
Ja, noch ne, so Bombbusters und Dorfromantik. Ich denke immer fast, dass jeder, der diesen Podcast hört, davon schon mal gehört hat. Aber ne, ja, das sind auch immer so No-Brainer-Spiele, die man sich zulegen kann. Ne? Dorfromantik halt eben das, ich sag mal so, Feel-Good-Koop-Spiel.
Ja. Feierabend. Und ich würde auch sagen, es ist so ein typisches Feierabend-Koop-Spiel.
Ja. Ne? Und Bombbusters eben Deduktionsspiel, ne? Mit beidem eigentlich Sachen, die, wenn man denn das möchte, machst du nichts falsch, mit gute Wahl, also sehr gute Wahl in beiden Fällen.
Ja. Sehr cool.
Ja, ich habe, glaube ich, so die wichtigsten Sachen genannt. Über Hotels taucht auch irgendwann weiter unten noch bei mir auf.
Ich habe auch noch ganz viele Sachen, die man jetzt erwähnen könnte. Ich hätte jetzt Iron Forest nochmal erwähnt, hatten wir ja, glaube ich, letzten Monat im Podcast. So ein Kickstarter-Geschicklichkeitsding, wo ich jetzt auch komplett alle Szenarien gespielt habe und auch immer noch vollkommen begeistert von bin, auch wie viel Vielfältigkeit in diesen unterschiedlichen Szenarien drin sind. Das macht richtig Laune, das wird auch in meiner Sammlung bleiben, das werden wir wahrscheinlich auch in 2 Jahren nochmal auf den Tisch packen. Und so Dauerbrenner wie Gleichgewicht des Schreckens oder Robot Quest Arena müssen wir natürlich auch erwähnen. Die habe ich beide. Was war das?
Sorry, ich glaub schon. Das müssen wir schneiden.
Das passt schon. Die habe ich beide elfmal gespielt, elf Stunden gespielt. In unterschiedlicher Partienanzahl. Übrigens auch den Slay the Spire auf Platz 11 nach Spielzeit.
Gute Wahl.
Mit 10 Partien. Und danach ist es dann ja auch gegangen. Und auch Seventh Sea, ne? Auch im Podcast drüber gesprochen. 15 Partien, 10 Stunden Spielzeit. Auch sehr gut. Ja.
Ich habe noch ein kurzes Spiel, was ich dir rüberwerfen möchte, das doch noch auch in der Top 10 ist.
Ja.
Was ja auch oft daran liegt, dass ich einfach ja deutlich weniger spiele. Aber das haben wir relativ oft gespielt. Und da musste ich mir damals ziemlich viel von dir und Thomas anhören.
Zu Recht wahrscheinlich.
Ancient Knowledge.
Echt? Boah, ja, das gibt's ja nicht.
Das habe ich halt in der damals da recht viel gespielt und habe es seitdem auch nicht mehr gespielt, aber...
Das habe ich schon komplett vergessen, das Spiel, ne?
Dass es gibt, ja. Ich weiß, das ist so ein Theme von mir, dieses Spiel auszuwählen. Ich würde es jetzt nochmal spielen wollen. Also jetzt, wo ich es hier sehe,
ja.
Ich hole es nochmal raus.
Jetzt habe ich doch irgendwie auch ein bisschen Lust bekommen.
Ich pitche das nochmal. Ist jetzt nicht die Offenbarung, aber fand das damals,
ich fand's eine clevere
Idee. Ne? Und ihr wart da beide, war das so, ja, 0815, glaube ich. Ne? Und ich werde es nochmal spielen und dann nochmal schauen, wie es sich gehalten hat.
Ja, gut. Ich hätte noch als Spiel, was ich abgeschlossen habe, auch noch einzuwerfen, die kleinen Alchemisten, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Alle Szenarien durch, also alle Boxen geöffnet, das Full Game gespielt und finde ich nach wie vor wirklich herausragend in dem Jahrgang. Bin gespannt, ob es irgendwie bei der Jury auch als Familienspiel noch oder als Kennerspiel Beachtung finden wird bei der nächsten Auszeichnung. Finde es nämlich wirklich toll. Müsste es jetzt nochmal mit Simone spielen und habe auch Lust, das Größere noch zu spielen, aber die Zeit, das ist das Problem, ne? Diese Zeit, sich auch nochmal in die Regeln einzuarbeiten und so weiter, die findet man dann doch immer nicht so, aber ein Spiel, was mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, dieses Jahr, ja. Aber damit bin ich eigentlich auch so durch, danach verwässert es sich so ein bisschen, wenn es alles so ja um die 10 Stunden gespielt oder um die, weiß ich nicht, 15 bis 20 Partien.
Ja, da hätte Platz 5 auf meiner Liste schon gereicht.
Wir können ja nochmal kurz durchgehen, was haben wir so, wie viel haben wir denn so gespielt, so die Statistik-Nerds? Ich bin ja auch ein Statistik-Fan geworden durchs Brettspielen tatsächlich.
Man muss an der Stelle übrigens mal kurz sagen, die App,
Props gehen raus,
BG-Stats, das ist schon ziemlich stark, was die da gemacht haben. Also das wirklich so viel Features und kommt immer so viel neue Sachen dazu. Ich versuche, also da kann ich immer nur jedem zu raten und gebt da bitte vielleicht auch das Geld aus. Also ich finde, da steckt so viel Liebe und Aufwand drin. Also es ist gefühlt mit Abstand die beste Apps zum Tracken von Brettspielpartien.
Sehe ich auch so. Und 2024 habe ich tatsächlich rein an Zeit, was würdest du sagen, habe ich mehr gespielt oder weniger als das Jahr davor? Ich habe tatsächlich
ein bisschen weniger
gespielt. Ist ein bisschen weniger, aber das Jahr ist ja auch noch nicht um. Wir haben ja noch morgen und übermorgen. Nein, aber ich habe insgesamt dieses Jahr 770 Stunden ungefähr gespielt. Und insgesamt Partien 1745. Da sind natürlich auch viele kleinere Spiele dabei. 391 insgesamt sind es an Spiele. Und davon sind 244 neu gewesen. Das heißt, ich habe im Schnitt tatsächlich mehr neue Spiele gespielt als ältere. Das ist auch interessant, ne? Und mit 128 verschiedenen MitspielerInnen, auch crazy, und einem H-Index von 17. Das heißt, 17 Spiele habe ich mindestens 17 Mal gespielt. Das ist auch... Das ist crazy. Ja,
das ist schon verrückt.
Und da bin ich auch froh drum, aber ich schätze das auch. Ne? Das ist auch natürlich dem geschuldet, dass ich eben keine Kinder habe oder dass ich, ja, ne, das muss man auch dazu sagen.
Nein, also das ist schon eine ordentliche Zahl, da kann ich natürlich nicht mithalten, in Anführungsstrichen. Ich habe 540 Partien gespielt, was aber für mich nochmal eine deutliche Steigerung ist. Also 473 Partien waren es das Jahr davor und jetzt 540, ne, das sind so anderthalb Partien roundabout, ein bisschen weniger, ne, pro Tag. Damit doch einem anspruchsvollen Job und der Kids und Family bin ich da sehr happy drüber und hoffe tatsächlich aber auch, dass das kontinuierlich steigt. Ne? Also es sind spielzeittechnisch, die track ich nie so genau, stehen hier 420 Stunden. Also
ja, das ist ja die geschätzte.
Das ist immer so die geschätzte Zeit. Also ich spiele, glaube ich, weniger diese kurzen Titel. Nein, also Drexler, Agent Avenue ist schon dabei, aber wir haben jetzt letztes Mal Andromeda's Edge 4 Stunden gespielt. Aber ja, nein, also ich bin absolut zufrieden, freue mich, dass meine Frau hat so ein bisschen die größeres Interesse auch an den komplexeren Eurogames mittlerweile. Da freut mich generell und ja, mit dem Sohn spielen wir sowieso regelmäßig. Und da werden wir in der nächsten Gespielt-Folge auch noch drüber sprechen. Es sind 101 Spiele waren neu für mich. Generell waren es 161, also bei mir eher viel mehr neue Sachen als alte.
Ja.
Ja. Ich freue mich aufs nächste Jahr.
Tue ich mich auch. Aber was war eigentlich so berühmt, berüchtigt dieses Jahr? Du hast dir ja noch die Mühe gegeben und mal so das Overall-Ranking von diesem Jahr bei BGG mal geguckt. Was waren so die heißesten Kandidaten? Was wurde heiß diskutiert beziehungsweise viel gespielt? Da gibt es ja immer einen individuellen Wert, den wir alle nicht verstehen, wie sie sich das zusammenreimen. Aber es sind, ich sag mal, die 10 Titel, wo man jetzt sagen würde, okay, das waren schon die 10 Titel des Jahrgangs, die schon mit dem meisten Impact in der Szene auch hatten, oder?
Ja, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, hier unser Rechercheteam loszuschicken und mit innerhalb von 2 Minuten eine Abfrage bei BGG zu machen, wo wir einfach geguckt haben, ne, BGG-Rank und dann sortiert nach, welche Spiele sind dieses Jahr rausgekommen. Mir ist übrigens letztens aufgefallen, war dir eigentlich bewusst, dass ein Sky-Team schon in der Top 100 ist?
Ja, tatsächlich schon.
Ja, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass so das früher viel länger gedauert hat.
Oh, auf 45 ist es jetzt schon. Okay, nee, das hätte ich nicht gewusst. Also ich
auch nicht.
Mein letztes Mal hätte ich geguckt, da war es so an den unteren 100. Also wäre es so bei 91, 92 irgendwie gewesen. Aber dass es so schnell geht, das ist crazy, ja.
Aber nun gut, das fiel mir nur letztens auf, weil ich dachte irgendwie, dass das doch relativ schnell geht. Und das Sky-Team steht übrigens bei BGG unter dem Jahrgang 2023 drin. Das ist ja auch, glaube ich, richtig so. Weil
das ist richtig, du hast auf Englisch, Französisch, Englisch.
Das Jahresjahrgang drin, aber eben nicht. Links und auf Platz 1, BGG-Rank 2024 erschienen, ist einmal Herr der Ringe, Duell um Mittelerde. Also das Seven Wonders-Duell
Ach so, ja, ja, schon klar. Nee, aber ich bin ja auch kein Herr der Ringe-Fan, von daher.
Ja, ich dachte, Seven Wonders Duel und daher, dass das Interesse daher vielleicht kommt.
Ja, ich würde es mitspielen sofort, aber ich würde es mir jetzt nicht kaufen, genau.
Finde ich ganz nett. Auf jeden Fall deutlich besser als King of Tokyo Duel. nee, was heißt so? Also, das ist wirklich eine sehr gute Alternative zu Seven Wonders.
Aber ich finde es schon krass, dass das auf den allerersten Platz ist. Also, das ist das Spiel. Meist diskutierteste, berüchtigste Brettspiel auf BGG 2024 finde ich schon, also da denke ich mir so, wenn es jetzt nicht Herr der Ringe draufstehen hätte, wäre es das sicherlich nicht. Das ist so ein bisschen der fade Beigeschmack.
Ich glaube in dem Fall, dass es halt ja schon, also erstmal profitiert es ja davon, dass es der Nachfolger, wenn man so will, ist von dem Zwei-Spieler-Spiel schlechthin. Wenn du dir irgendwelche Listen anschaust, also aus unserer Sicht nicht, ne? Aber wenn du dir irgendwelche, die besten Zwei-Spieler-Spiele of all time anschaust, ist immer Seven Wonders Duel dabei und meistens auf Platz 1.
Ja.
So, und dafür ist es jetzt der Nachfolger, dazu dann noch mit einer IP, die einfach sehr beliebt ist. Dazu würde ich auch sagen, ist das Spiel halt auch gut gemacht. Also
das ist auch ein schönes Update davon,
eben ohne diese Siegpunkte und dann mit diesem Konflikt auf der Karte, das fand ich schon sehr cool. daher hätte ich jetzt gesagt, ist es wahrscheinlich das Spiel, was erstmal da sehr viele Leute anspricht. Es ist, kostet nicht so viel, es kaufen sich daher sehr viele Leute. Hm. Also im Vergleich zu einem Arx oder Slay the Spire, was eben auf, auch auf der Liste sind.
Ja.
Oder, ja, und daher hätte ich gesagt, wahrscheinlich schon verständlich auf Platz 1. Auf Platz 2 übrigens Harmonies, also welches dann doch auf
DGD-Rank
140 ist. Also ja. Habe ich dem zu Recht aus meiner Sicht, darf gerne da noch ein bisschen höher steigen. Auf Platz 3 Slay the Spire.
Interessant, ja. Auch das ist ja übertrieben gut angekommen, muss man ja sagen. Ne?
Ja, aber ne, auch finde ich auch, hat natürlich auch den Vorteil, ne, dass es von dieser IP kommt, ne, von dem bekannten Spiel. Daher
ja, es ist interessant, dass so viele IP-Spiele da drauf sind. Ne? Das finde ich schon interessant.
Ja, ja und eben vergleichbar, hast du ja wahrscheinlich mitbekommen, Dead Cells gibt es ja mittlerweile ebenso als von diesen Roguelike-Spielen. Das ist, würde ich sagen, ein bisschen ähnlich.
Da bin ich auch interessiert. Ich mag nämlich die Videospiel-IP auch sehr gerne.
Ja, ja, ebenfalls. Hab's nie so intensiv gespielt, aber fand es immer ganz unterhaltsam. Hab's jetzt nie durchgespielt zum Beispiel.
Ja, ich habe es relativ weit durchgespielt. Also ich habe jetzt nicht fünfmal alles geschafft, sodass du dann alles freischaltest, aber ich habe schon alles gesehen. Ja.
Ja, da bin ich draußen. Aber auf Platz 4 ist ein Spiel, was nur du bisher von uns beiden gespielt hast und wo ich von dir noch gar nicht weiß, wie du es gefunden hast, nämlich Arx.
Ja. Ja, und das hast du auch absichtlich noch nicht rausgefunden, weil es ist sehr schwer dafür, MitspielerInnen zu finden tatsächlich. Das finde ich ein bisschen schade. Irgendwie zieht es nicht so ganz. Ach, ich finde, das hat ein sehr, sehr schönes System. Simone hat es leider gar nicht gefallen. Das war aber auch abzusehen, weil es halt sehr konfrontativ ist. Ne? Also ein sehr gemeines Area-Control-Spiel mit eine Art Stichspiel, Kartenspielmechanik, die mir sehr, sehr gut gefällt. Das ist ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist relativ zugänglich für ein Cole-Worley-Spiel. Also kann man jetzt nicht mit der Komplexität von John Company zum Beispiel vergleichen. Und auch Root hat sicherlich eine höhere Einstiegshürde, weil eben die Asymmetrie jetzt nicht so riesig ist wie jetzt beim Root. Mir hat's gut gefallen. Also ich habe es jetzt zweimal gespielt und will es unbedingt wieder auf den Tisch bringen, aber das wird gar nicht so einfach. Ich hoffe, ich finde dafür eine Runde. Es hat ein sehr schönes Kampfsystem, wo aber tatsächlich immer nur der Angreifer würfelt, aber damit das Risiko eingeht, dass quasi die Verteidiger auch schießen bei dem Würfelwurf. Es wird im Spiel erst festgelegt, was immer am Ende der Runde gewertet wird. Also es hat viele coole Mechaniken, wo ich sage, das macht mir richtig Laune. Und ich würde es gerne nochmal spielen, aber für mich war das bisher auch eher ein Win, tatsächlich, das Spiel. Aber in der letzten Partie war es so ein bisschen dem Zeitdruck geschuldet, weil das tatsächlich, man kann es auch ein bisschen zerdenken. Ich finde es dann doch ein bisschen spannender, wenn man es dann doch ein bisschen, also man darf ruhig überlegen, aber man sollte es im Rahmen halten, würde ich sagen. Ja. Nee, aber ist ein cooles Spiel. Würde sagen, das bleibt erstmal in der Sammlung. Ich möchte es auf jeden Fall jetzt ein paar Mal mehr noch spielen.
Ich glaube, mir wird es gefallen, aber ja.
Bin ich mir auch sicher. Ja, wir können es gerne zusammen spielen. Immer
noch. Zeit und Ort.
Ja.
Dann Platz 5 ist das Flügelschlag mit Drachen.
Ja, das Schwingenschlag, ich weiß nicht.
Schwingenschlag, genau.
Ja, hat mich gar nicht angesprochen, von Anfang an nicht.
Hast du es ausprobiert, oder?
Nee, das Coole bei Flügelschlag ist, dass es Vögel sind. Ich wäre nicht, also was ich am wildesten finde bei Schwingenschlag ist, dass du als Ressource Milch hast.
Okay.
Jetzt denkst du dir so, warum Milch?
Ja.
Ja, googelt es nicht. Also es ist wirklich krass, wie in der Mythologie mit dem Thema Milch und Drachen umgegangen wird und das ist wahrscheinlich dann auch eher Menschenmilch. Das ist wirklich wild. Ich bin da in so ein kurzes Rabbit Hole mal reingestiegen und habe gedacht, warum ist da Ressource Milch, und hab gegoogelt und da gibt es wirklich sehr, sehr wilde, also was die Mythologie mit diesen Wesen gemacht hat, ist nicht unbedingt schön, würde ich sagen.
Okay.
Das ist interessant. Und ansonsten hat es mich eben überhaupt nicht angesprochen, weil ich mag Flügelschlag. Ich finde, die Erweiterungen bringen das Spiel so dermaßen nach vorne. Ich mag es, diese alles, also alles drumherum, diese ganze Aufmachung mit den Vögeln, mit den Side-Facts, mit den Fähigkeiten. Ich mag das alles sehr gerne und ich brauche da tatsächlich keine Drachen drauf. Das passt für mich dann zu diesem Naturthema irgendwie gar nicht. Aber für alle, die wahrscheinlich dann dieses Naturthema nicht haben wollen, die haben das Gleiche dann mit Drachen. Ja, auch irgendwie weird, aber gut. Muss ihr ja da selber wissen.
Ja, und vor allem bist du ja auch ein großer Fan der Asien-Erweiterung, ne, die ja.
Ja, gerade für zwei Personen. Ne?
Gerade für zwei Personen, genau. Und hätte ich jetzt auch.
Sonst braucht
also
man
ich
die
würde
Ozeane.
Jetzt eher auch nochmal das spielen, als wahrscheinlich jetzt Schwingenschlag.
Ja, es ist, ich glaube auch, dass das auch relativ schnell jetzt, also das ist häufig bei den Stonemaier Games Titeln, die haben so einen richtig krassen Hype kurz. Und dann sind sie irgendwie häufig auch wieder von der Bildfläche verschwunden. Ne? Auch ein Apiary oder hier die Astrobienen, wie es auf Deutsch heißt, habe ich jetzt auch tatsächlich dann seit dem Release nicht mehr so häufig gesehen.
Aber ist das nicht ein Problem generell? Also dass wir schon. Mittlerweile so
ja,
viele Spiele einfach haben. Wenn wir auch vielleicht dann in der Spiel des Jahresfolge noch reden, es sind ja auch dieses Jahr so viele gute Spiele rausbekommen. Also das ist ja keine, also selbst wenn wir uns da mal uneinig sind, dann sind es ja trotzdem irgendwie trotzdem noch gute Spiele.
Ja.
Und du hast einfach mittlerweile so viel Output und da ist eigentlich fast kaum noch schlechte Spiele dabei, wo du sagst, oh Gott, das ist jetzt ein totales Desaster.
Ja, du hast schon recht, ne? Aber es gibt, also ich würde sagen, ich weiß nicht, also auch das Expeditions von in der Welt von von Scythe,
ja, ja.
Das ist auch irgendwie so schnell wieder von der Bildfläche auch schon. Ich habe es auch gespielt und fand es auch nur so vollkommen mittelmäßig. Also ich weiß nicht, also keine Ahnung. Also für mich ist Schwingenschlag auch schon jetzt aus dem Horizont wieder verschwunden gewesen. Habe ich schon wieder vergessen tatsächlich. Dagegen ist Flügelschlag so ein Ding, das sieht man tatsächlich häufiger als jetzt ein Schwingenschlag. Ist jetzt so meine Wahrnehmung.
Es hat natürlich ein super Thema. Ne? Es hat eine gute Kombination. Ja. Also Flügelschlag ist ja generell sowas. Wenn du einen Brettspielladen hättest, würdest du es, glaube ich, immer empfehlen. So Leute, die da so den ersten Schritt Richtung Kennerspiel, Schrägstrich Expertenspiel machen wollen. Ja. Also mal ein bisschen mehr haben wollen. Es ist super zugänglich. Es durch das Vogelthema ist es eigentlich für jede Person fast irgendwie interessant. Außer wenn du jetzt auf jeden Fall Tod und Vernichtung haben willst, dann
Spiel. Dann kannst du die guten alten Drachen mit Milch füttern.
So ist es. Auf Platz 6, Andromeda's Edge. Da würde ich mal sagen, reden wir in der nächsten Gespielt-Folge drüber.
Bin ich gespannt, will ich unbedingt noch spielen, habe ich bisher leider noch nicht geschafft.
Ja, sag ich mal, ganz spezielles Spiel auf jeden Fall. Mhm. Auf Platz 7 Endeavor, Tiefsee.
Auch gut, dass wir das jetzt nochmal erwähnen, das hätte ich vergessen, das habe ich nämlich jetzt auch verkauft. Ist ja im Moment sehr schwer zu bekommen, gibt es im Moment nicht, Reprint ist angekündigt, aber ja, ich habe mich dagegen entschieden, du hast mich überzeugt. Stefan, du hast mich absolut
überzeugt.
Ja, der Michael
ist ein großer Fan von und hat es gerade noch auf seiner Spiel des Jahres Video released.
Ja, ich kann das einerseits auch verstehen, aber der Kritikpunkt, den du angesprochen hast, den haben wir vorher nicht in Worte fassen können. Das Spiel gibt dir sehr, sehr stark vor, wie du zu spielen hast. Ja. Also du hast gewisse Siegbedingungen und auf die musst du spielen. Das heißt, du hast nicht dieses freie Spielgefühl wie in anderen Eurogames, wo du einfach sagen kannst, heute spiele ich so, morgen spiele ich so oder ich versuche mal verschiedene Taktiken, sondern das Spiel sagt dir, heute probierst du mal die Taktik. Und das finde ich persönlich nicht so elegant und du ja auch nicht. Und wir haben uns dann auch dazu entschlossen, jetzt nach 7, 8 Partien zu sagen, das ist ein gutes Spiel. Ich mag das eigentlich auch ganz gerne mit diesen Abstrichen, die wir gesagt haben. Es ist für mich auch weiter eine 7 von 10. Aber es ist nicht dieser Hype-Titel, für den, weiß ich nicht, 3 Stunden an der Spielemesse alle angestanden haben.
Ja, ich vielleicht eine kurze Gedanke dazu noch. Und da erwische ich mich jetzt öfters bei, auch mal so zu denken. Und zwar der Ben vom Spieleblog oder Brettspielblog, ich weiß nicht genau, wie er heißt, der hatte so ein Video gemacht von dem Brettspielladen, wo er wohl oft berät und so weiter. Und das ist immer ja so ein interessanter Punkt. Was würde man jemand anders empfehlen? Und das Endeavor wäre so ein Spiel, was ich sagen würde, wenn du jetzt Flügelschlag gerade den Schritt gemacht hast und sagst, oh, da sowas in die nächste Richtung hätte ich gerne, könnte ich mir vorstellen, dass da unglaublich viele Leute ganz viel Spaß mit haben. Das ist eine ähnliche Komplexität, cooles Thema auch mit der Tiefsee, weil die Karten sind ja ultra schön und so weiter. Ne?
Es sieht super sagen würde, aus.
Schönes ich glaube, ich würde ja empfehlen, jemanden zu kaufen, der in diese Richtung geht, aber selber muss ich es nicht unbedingt spielen.
Also bei mir wäre die Empfehlung ganz klar an die Leute, die vielleicht auch schnell überfordert sein können von den Möglichkeiten, die einem das Spiel gibt und die lieber analysieren wollen, was muss ich eigentlich jetzt tun? Na, also zu analysieren, dass Endeavor schon auch jedes Mal ein kleines anderes Spiel ist und dass es aber sehr eng gesteckt ist, ne? Dass ich eben heute voll auf die Umweltschutzprojekte gehen muss, obwohl ich da eigentlich, also obwohl ich persönlich gerade da gar keinen Bock drauf habe. Mir machen die am wenigsten Spaß tatsächlich. Ich möchte eigentlich die anderen Sachen machen. Ich möchte entdecken, ich möchte keine Ahnung was machen. Ja. Aber das Spiel ist ja schon fast eher ein Puzzle zu sagen, wie kriegst du am meisten Siegpunkte dadurch mit den Aktionen und so. Und das war mir zu eng, also zu eng. Das war mir ein zu enges Korsett, was irgendwie dem Spiel umgespannt wurde. Und da muss ich dann sagen, da schätze ich andere Spiele einfach ein bisschen mehr. Die sagen, heute kannst du so spielen, morgen kannst du so spielen und alles gibt gut Punkte. Du musst halt gucken, wie du deine Strategie am besten ausspielst. Und hier ist es eher, wer spielt die Strategie vom Spiel am besten aus. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja.
Auf dem nächsten Platz einmal Seti noch.
Ja. Für mich ein 10 von 10 Spielanwärter. Ich wäre jetzt noch ja aktuell bei einer 9, 9,5 von 10, aber bei einem Spiel, wo ich sage, das ist das. Nee, ich will nicht sagen, das. Nee, ja, ihr merkt schon bei mir, das ist. Für mich ist das das beste Eurogame des Jahres. Sorry, ist so. Kann ich jetzt schon. Muss ich spoilern? Ich finde, das ist genial. Es ist sowas von innovativ mit diesen, diesen ganzen Alien-Völkern. Es ist vom Spielgefühl hat das was, weil du gucken musst, wie bleibe ich möglichst lange drin, so ein bisschen wie bei Everdell, wie schaffe ich das? Andererseits knallhartes Ressourcenmanagement und das, nee, ich finde es faszinierend. Also das ist ein Spiel, auch da habe ich schon direkt wieder Bock drauf und das habe ich tatsächlich in kürzester Zeit jetzt weit über 5 Mal gespielt.
Wir heben uns die Diskussion mal für die Spiel des Jahres-Folge auf. Es ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Ich habe da ein paar und lass uns nicht vergessen, die Diskussion um Endeavor, weil das geht ein bisschen in die Richtung, was meine Kritik an Seti ist. Auf jeden Fall ein gutes Spiel. Das sei aber schon mal gesagt. Ja. Und vielleicht auch ein gutes Spiel, wir wissen es nicht, aber erfahren ist wahrscheinlich in der nächsten Gespielt-Folge, ist Dune, Krieg um Arrakis. Mhm. Und übrigens ein Spiel, was ich sagen würde, in viel zu wenig Top-Listen dabei. Das also wo Leute über das Spiel des Jahres reden.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir haben es jetzt beide gespielt, du ja auch schon öfters.
Ich habe ja extra nicht drüber gesprochen wegen dir. Ich halte mich hier schon die ganze Zeit zurück. Aber
interessant wird noch sein, wenn, also ich glaube, interessant wird ja wirklich die Einordnung im Vergleich zu Ringkrieg und Rebellion.
Das wirst du uns geben, ja.
Können wir uns ja mal, ja, Rebellion hast du, glaube ich, öfters gespielt jetzt als ich.
Ja, ich würde sagen, mit Rebellion hat es gar nicht viel gemein. Eigentlich gar nichts.
Ja, doch, es ist ja gleiche Zielgruppe. Spielmechanisch ist anderes, aber es geht um, also
ist drei die Zielgruppe Spiele, ist, eine,
drei
ist die gleiche.
Spiele, ja. Asynchrones, Strategie, ich habe Einheiten auf der Karte, schlag mich tot, konfrontativ, Spiel, asymmetrische Ziele.
Aber ich will es auch bis dahin nochmal gespielt haben. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch immer mich noch nicht so komplett wohl, also ich habe es jetzt 3-mal gespielt und es ist jetzt nicht so, dass ich mich so wohl in den Regeln fühle, dass ich sagen würde, ich bin jetzt tief strategisch drin, sondern ich muss immer noch die ganze Zeit überlegen, wenn ich jetzt die Fraktion wechsle, jetzt muss ich ja anders denken, jetzt muss ich anders rangehen,
ja.
Bin gespannt, was du in der gespielt hast, aber für mich ist das auf jeden Fall auch ein Spiel, was man erwähnen sollte.
Bevor wir die Liste weiter durchgehen, ich lese nochmal kurz die nächsten Titel vor. Let's Go to Japan, das Unbewusste, Star Wars Unlimited, Seven Citadel, Ezra und Nehemiah, Inventions,
Ezra und Nehemiah ist tatsächlich auch was für die nächste oder übernächste Gespielt-Folge.
Ja, deshalb sage ich Skyrise, Castle Combo, Civolution, Mlem, Blumenstraße, Gloomhaven, die kleine Version, Primal, Captain Flip, The Gang, Bombbusters und so weiter und so fort. Die Liste, worauf ich hinaus will, ist, ich habe so gefühlt würde ich sagen, es ist unglaublich starker Jahrgang.
Ja, sehr starker Jahrgang.
Also,
gerade auch durchweg, egal, ob du jetzt ein Expertenspiel haben willst, was innovativ ist. Ne? Also, Inventions ist wirklich so das Expertigste vom Expertigsten, was so Eurogames angeht. Das finde ich auch schön, dass das so weit oben ist. Und dann, ne, The Gang, super easy. Also, du hast durch alle Genres hinweg eigentlich richtig tolle neue Spiele bekommen. Ne? Auch durch die Spieleanzahlen und so weiter. Es ist wirklich viel tolles Neues dabei. Aber ehrlich gesagt habe ich es auch ein bisschen erwartet. es kommt halt so viel raus. Ist doch auch okay, ne? Denke ich mir so.
Ja, ich finde schon fast zu viel. Also es ist schon schwierig, den
Durchblick zu halten, auf Durchblick jeden Fall.
Überblick zu behalten. Ja, ja. Aber trotzdem einfach unglaublich so viele gute Titel. Ne? Wenn ich so überlegen würde, Kelp oder Flatiron, da haben wir nie drüber gesprochen. Das sind so Spiele, wo ich sagen würde, wenn das die schlechtesten Spiele sind, die ich das Jahr gespielt habe. Junge, starker Jahrgang.
Ja, ich würde sagen, es gibt schon so ein paar Enttäuschungen im Jahr, gibt es schon. Würde ich auch sagen. Aber insgesamt waren da Spiele dabei, die mich auch einfach nochmal neu überzeugt haben, die mich auch in andere Genres nochmal haben einsteigen lassen, die mein Interesse an gewisse Art von Spielen auch nochmal neu entfacht haben, ne? Auch so wirklich an Mechaniken und so. Das finde ich schon richtig schön. Also es war ein wirklich toller Jahrgang und ich hoffe, dass der nächste genauso gut wird, weil im Podcast können wir in 10 Jahren den Podcast nochmal selber uns anhören und denken, Mensch, krass, die haben damals schon über SETI gesprochen und wir spielen es immer noch. Keine Ahnung, kann ja sein.
Ja, das muss man dir schon zugute heißen, ne, dass du hast schon vor der Messe schon gesagt, ey, das glaube ich, das wird ein richtig cooler Titel und ist ja auch ein guter Titel, ne, das kann man auch sagen. Und wir sollten auf jeden Fall nächstes Jahr mal eine Folge reinwerfen, wie haben sich die Titel gehalten, vielleicht ja auch von 2023, dass wir die nochmal, du spielst es öfters und dann verändert sich das Spiel nicht nur nach der 5. Partie, aber vielleicht auch nach der 10. in die eine oder andere Richtung.
Da stimme ich dir vollkommen zu.
Simon.
Aber als nächstes müssen wir erstmal mit einer gespielt wieder reinstarten in die nächste Staffel, könnte man ja schon fast sagen.
Ja, wir haben einige, also normalerweise, ne, so Blick hinter die Kulissen läuft es ja so ab, dass du spielst so viel, dass du am liebsten ganz viele Gespieltfolgen hast. Hey, Moment, ich komme nicht hinterher. Gib mir noch eine Woche. Aber ich kann sagen, tatsächlich jetzt in dieser Dezemberzeit, es habe ich ausnahmsweise auch mal sehr, sehr viel gespielt und freue mich auch auf die nächsten Gespieltfolgen mit dir.
Ja, ich mich auch. Auch haben wenn da nicht nur positive Sachen dabei sein werden bei mir, kann ich jetzt schon sagen.
Okay. Da freue ich mich drauf.
Kleiner Cliffhanger.
Pixies.
Gehen Ende.
Reden wir über Pixies.
Über Pixies reden wir nicht mehr, nee.
Nee. Ein kleines, schönes Kartenspiel. Was ist denn die Nudel, die man an Silvester isst?
Das ist eine gute Frage. Also, ich hätte jetzt... Was gibt es bei dir Silvester zu essen? Habt ihr eine Tradition? Ja,
Raclette. Wir sind Raclette. Sowohl Weihnachten als auch Dings Raclette, weil auch da wieder, das ist halt am schönsten Essen zelebrieren. So nicht nur Ratsch, Ratsch, alles wird aufgegessen.
Ja, natürlich. Und
fest,
verstehe ich.
Sondern du sitzt halt lange am Tisch mit allen und meistens gibt es dann auch noch so Pfannkuchenteig, die du auf diese Raclette-Fännchen legen kannst, sodass dann auch der Nachtischteil davon ist. Und das ist immer, hat sich ähnlich wie das Mensch ärger dich nicht bei uns etabliert.
Ja, also bei uns gibt es das nicht, aber wir haben jetzt auch überlegt, ob wir nochmal einen Braten machen oder so irgendwie Linsen oder Nussbraten mit Knödeln, irgendwas Besonderes. Ne? Was
war
noch
der
mal
nicht so vegetarisch unterwegs?
Vegan tatsächlich so, ja, genau. Deshalb gibt es auch kein Raclette mehr.
Wie funktioniert denn der Braten mit, mit Ersatzprodukten? Oder?
Nee, wir werden wahrscheinlich einen Linsenbraten machen oder Nussbraten. Aber tatsächlich habe ich das auch noch nie gemacht. Also es wird ein wildes Experiment werden. Ich weiß noch nicht. Also wir werden auf Ersatzprodukte verzichten und werden es mal so probieren. Und ich sag mal, wenn es schief geht, haben wir noch Köttbullar vegane. Im Gefrierer. Und können die notfalls auch dazu machen. Das würde auch noch passen. Ja. Aber was passt denn jetzt zu Silvester? Was ist denn die silvestrigste Nudel?
Ich dachte, du googelst das.
Ja, ich hab auch geguckt, aber ich wäre auch lustig zu wissen, was waren die erste Nudel der Woche, die wir hatten, so als Geburtstagsanekdote, aber auch das kann ich jetzt nicht sagen.
Dafür hätte irgendjemand Buch führen müssen.
Ja, das war früher mal der Fall, das haben wir uns geschenkt. Also ich hätte jetzt einfach sagen, gedacht.
Die Nudel des Jahres ist die Toshi Koshi Soba. Und die Soba ist nämlich eine Nudel aus Buchweizenmehl.
Bauchweizenmehl ist auch geil. Soba-Nudeln sind auch sehr schön, ja. Ja, verstehe ich. Finde ich gut.
Ja, das ist angeblich wohl ein in Japan eines der Geschichten, die man da isst. Keine Ahnung.
Ja. Ich finde die gut. Ich mag die gerne tatsächlich. Stefan, es war mir eine Freude, dieses Gleichfalls. Jahr mit dir zu verbringen. Und hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder richtig viele tolle neue Titel haben, aber wir werden schon direkt mit guten einsteigen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
So der Plan, Simon. Und nochmal danke an alle da draußen, ne, für ein Jahr Treue.
Und frohes Treue neues Jahr.
Zuhörer, frohes neues Jahr. Und
ich hätte vielleicht mit anfangen sollen. Naja.
Ah. Ja, wann
jetzt ist das so. Jetzt ist das so.
Ja.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer Gespielt-Folge.
Bis nächste Woche.
Und bis dahin genießt noch die erste Januarwoche.
Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.